LeBron erreicht 40.000 Punkte, die NBA Draft Grades und ein 60 Feet Buzzerbeater. Damn. Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Steak and Lobster Podcast NBA Season. Heute ist NBA Season Nummer 114. Hier erfahrt ihr wie immer wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen, Updates aus der NBA, Gerüchte und natürlich alles zu den größten Stars in der NBA. Gegenüber von mir auf der anderen Seite sitzt kein geringerer als der großartige, wunderbare Wessi.
Hey, ich fühle mich geehrt, Bruder. Vielen Dank. Erstmal so ein geiles Intro einfach bekommen, Digga.
geil. Auf jeden Fall. Na, mir geht's gut in der NBA. Wie immer einiges los gewesen, worüber wir heute sprechen. Ansonsten eine schöne Woche
gehabt. Ich hab gefragt, was geht, aber okay.
Ja, ich hab doch gesagt, mir geht's gut und dann wollte ich zur NBA, weißt du, so rüber switchen.
Nee, ich meinte, was geht.
Was geht, ja. Ist doch gleich.
Ja, das heißt ja nicht, nein.
Ja, doch, was geht, wie geht's?
Nein, wenn jemand fragt, Digga, das
was
hat mich
geht,
schon getriggert, ne?
Gut.
Wenn jemand, oder nein.
Soll ich sagen, alles,
ich hab
was Beine
gefragt,
hat,
wie geht's
was?
Dir? Hä, nein. Was? Oh Junge.
Nein. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch da draußen geht's auch gut oder was geht bei euch so. Und wir sprechen heute, wie immer, ne? Highlights der Woche, ganz quick gehen wir durch, was alles so in der NBA passiert ist. Wir haben das Spiel vor uns, da hat Wes was vorbereitet. Wir haben mein Podium, das Hauptthema, diesmal der zweite Teil, der zweite Teil von 6 Teilen des Drafts. Wir dachten ja eigentlich, wir schaffen Nummer 2. Wer letzte Woche zugehört hat, wir gehen da ein bisschen die Drafts durch und bewerten sie nach deren Jahrgang mäßig. Erklärung kommt zum Hauptthema noch dazu. Und zum Schluss haben wir noch eine kleine Geschichtsstunde und Fragen aus der Community. Aber Wes, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, wir gehen rüber zu den Highlights der Woche. Ja.
Let's go.
Let's go, würde ich sagen. Let's go. Ja, Freunde. Iverson bekommt, wie Kobe, seine eigene Statue vor dem Philadelphia Training Facility, Trainingskomplex da.
Ich dachte mir, warum nicht vor der Arena?
Ja, habe ich auch so. Also ich wusste nicht, dass man
Dr. Statue... Dr. J vielleicht?
Nochmal?
Dr. J hat ja eine.
Ach, hat der eine?
Ja.
Ach so, wusste ich nicht. Wer ist größer in Philly? Dr. J oder AI?
Dr. J, safe, 100%.
Glaubst du?
Ja, 100%.
Could be, weiß ich nicht, aber...
100%, yeah. Oder?
Aber also trotzdem, so ein hätte er sich verdient. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so Fan von Statuen, aber trotzdem kann man machen, ne?
Hat er sich auch verdient, 100%.
Für AI. Ja. Also ja. In Philly auch und nicht irgendwo in irgendeinem Trainingskomplex. Das ist so eher mein Ding, aber ey.
Hast du mitbekommen, was er gesagt hat letztens?
Nee. Ah, mit 40 Curry? Punkten, ne? Ach, Gott.
Hä?
44 was? Punkte? Oder was meinst du?
Was meinst du?
Ich meine, er hat letztens gesagt, dass er, wer würde er jetzt in der NBA spielen, hätte er 44 Punkte im Schnitt.
Ach so, nee, ich meine nicht das. Hat er gesagt?
Ja, hat er gesagt, weil er meinte, es ist so einfach. Er hat damals schon, Bro. Er hatte damals ja schon 34 ja, Punkte war, oder
ja,
so.
Okay. Ja.
Oder mehr und ja. Er hätte jetzt safe 44.
Macht irgendwie Sinn.
Ja.
Ich, aber,
Bro, 44
kannst, ja, krass. Kannst du nicht sagen. Ja, ja, das, ja. Ist, das ist halt wirklich krass. Das ist ja, okay, es ist einfacher, aber 40 ist nochmal 40 pro Spiel,
ja,
Digga.
Das ist das, 40 nochmal.
Digga, das wäre krank. Nee, aber ich meinte das mit Kyrie Irving, dass er meinte, ey, der besten Layup finde ich. Und bezüglich Dribbling Moves meinte er auch, er ist der beste Ballhändler.
Ja. Glaub, also.
Und das, wenn das von AI kommt.
Ich.
Krank.
Ich glaube auch, dass Kyrie der beste, ja, doch.
Er ist auch der beste Finisher aller Zeiten.
Finisher, weil was er für Layups manchmal raushaut, die musst du erst mal
letztens
raushauen.
Oh mein, ja. Ey, das ist krank, das ist nicht von dieser Welt. Und da habe ich noch alte gesehen, die hat man einfach so für selbstverständlich genommen, habe ich ja. Das Gefühl.
Nee, der, also
sein Englisch, Englisch ist geisteskrank. Egal mit welcher Hand, überleg mal mit links. Es gibt so viele Spieler, die können das nicht mal mit ihrer starken Hand.
Ja, und er macht das
locker. Muss so überlegen. Das ist echt nicht von dieser Welt.
Deswegen, nee, also verstehe ich, was er sagt. Wir alle kennen, glaube ich, jetzt langsam Kyrie und seine Stärken. Da muss man nicht mehr viel zu sagen. Thomas Bryant bekommt seinen Chip als Backup der Nuggets vom letzten Jahr. Mhm. Ich weiß nicht, ob er schon bekommen hat, aber nee, ich glaube, die spielen noch gegen Denver. Aber er wird nicht dabei sein, weil er ja gesperrt
ist. Weil er gesperrt ist wegen
eigentlich darf er gar Alvarado nicht im, und so. Eigentlich darf er gar nicht in der Halle sein, aber die NBA macht eine Ausnahme für ihn, weil er halt den Ring bekommt, ne? Aber
ich würde direkt Chip abnehmen. Darf er nicht mehr bekommen. Spaß.
Ja, also an sich, ja, wenn man überlegt.
Okay.
So. Nee, war ein Spaß. Auf jeden Fall, wer aber, ja, wer auf dem Weg zum Chip ist, sind die Phoenix Suns. So könnte man das verpacken. Und zwar, nee, eigentlich sind sie nicht auf dem Weg zum Chip, denn die NBA hat die easiest und, ja, sagen wir, die stärkste und die einfachste Restspiele aufgezählt der Mannschaften. Nochmal?
Das Restprogramm.
Ja, das Restprogramm aufgezählt der Mannschaften. Und ja, hat aufgezeigt, wer das Schwierigste hat und wer das Einfachste hat. Und ganz interessant ist, dass Phoenix das Schwierigste hat, denn die Gegner, gegen die sie spielen, haben im Durchschnitt eine 57-prozentige Sieges.
Winning Percentage.
Winning Percentage. Und die Orlando Magic haben sogar das einfachste Restprogramm mit 43%. Ganz interessant, und damit zeigt es für mich auch wieder, dass der Osten einfach schwächer ist als der Westen. Du spielst ja, wenn du in der Eastern Conference bist, gegen mehr Eastern Conference-Mannschaften. Mhm. Die meisten Spiele sind sogar 4 Spiele, gegen die du spielst, und grundsätzlich sogar nur 2 gegen manche Western Conference-Mannschaften. Und ja. Orlando, Miami, Boston, Brooklyn, 4 Mannschaften gehören zu den, ja, mit dem einfachsten Restprogramm. 4 der 5 letzten Mannschaften. Alle aus dem Osten. Alle aus dem Osten. Und halt vielleicht jetzt keine so krasse Bedeutung. Man könnte sagen, ja, ey, du musst genauer gucken. Vielleicht spielen die noch
nur gegen den Westen gefühlt.
Nochmal?
Die meisten Spiele. Vielleicht spielen die nur gegen den Westen.
Genau, kann man so sagen. Und, aber rein statistisch, wenn du überlegst, wie viele Spiele du gegen den Osten spielst, wird es wahrscheinlich nicht so sein. Aber ich weiß, was du meinst, genau. Ja. Ihr könnt mal eingeben, Strange. Nochmal bitte. Ich bin tot. Ich kann einfach das Wort gerade nicht aussprechen.
Strength
of Schedule Rest of 2023-2024 Season. Bruder, ich krieg das Wort gerade nicht raus.
Du hast jedes Mal, du hast komplett, jede Variante hast du, ja, außer die richtige.
Auf jeden Fall, gib das einfach ein, ihr könnt euch die Liste angucken. So.
Aber sehr interessant auch, die Lakers haben die viertstärkste
Programm.
Ja, Strength of Schedule.
Die haben das hier, ja, genau. Ja. Die haben auf jeden Fall einige schwierige Spiele vor sich. Sie spielen halt auch in der toughen Division, wenn man so überlegt. Ja. Nix.
Aber dafür die wenigsten Back-to-Backs. Ja. Muss man auch erwähnen. Ist auch wichtig. True. Die meisten haben jetzt Sacramento und die Clippers.
Genau.
6 mit 6 Back-to-Backs.
Sacramento schon, Clippers.
Ja, ist schon tough.
Ja, 6 Spiele ist schon was. Das stimmt.
Ja.
Gehen wir rüber zu die Nix. Mit einem Appeal wegen einem Loss, wegen dem Loss gegen die Rockets. Hast du das gesehen? Da war.
Bro, ist Bullshit.
Ja. Wie?
Nein, nicht unabhängig. Ich find's Bullshit, dass sie appealen. Ach weil so. Letzte Woche, oder ich weiß nicht, wann das war, letzte Woche gegen die Pistons, weißt du noch, wo
Monty Williams ausgerastet ist? Ja, da habe ich auch gerade.
Das war noch krasser.
Ja, das war auch krasser. Hast du gesehen, wie sauer Monty Williams war? Also für alle da draußen, die Detroit Pistons haben mit 1 geführt, haben den Ball bekommen nach einem Rebound. Dann ist,
hatten
den Ball. Ich glaube, einer der Ossad, also der andere Ossad-Zwilling ist mit dem
Thompson
ist mit dem Ball an der Mittellinie gewesen und dann hat Dante DiVincenzo ihn, glaube ich, einfach geboldet, also komplett umgehauen, hat den Ball genommen, aber die Refs haben nicht Foul gepfiffen, war aber ein klares Foul, muss man ehrlich sagen. Und jetzt, ein paar Spiele später, haben sich jetzt die Knicks aufgeregt. Ja, weiß nicht. Ich finde es allgemein schwer. Du kannst zwar appealen, aber als ob die das Spiel jetzt umwerten. Deswegen ist halt eine Fehlentscheidung, aber
ja, das check ich halt auch nicht. Vielleicht deswegen, also wenn die Pistons das schon nicht gemacht haben, dann, also warum macht ihr das?
Einige weitere Sachen, die passiert sind in der NBA, und zwar CP0. Da hat sich Bex natürlich gefreut, als er das aufgeschrieben hat. Mit 9 Punkten beim ersten Spiel seit dem 5.1. Der war jetzt 2 Monate verletzt, war jetzt wieder da. Außerdem, man kann gleich bei den Golden State Warriors bleiben, haben sie einen Blowout-Loss gegen die Celtics gehabt.
Ein Blowout des Todes, ne?
Sonntag. Unglaublich. Zwischenzeitlich waren es, wenn ich mich nicht irre, 50 Punkte oder sowas.
Ja, aber am Ende waren es 52 Punkte.
Am Ende waren es 52 Punkte. Oder? Also, es war unglaublich. Steph hat 17 Minuten gespielt. Draymond auch. Clay hat nur 12 gespielt.
Steph hatte 4 Punkte zum Beispiel. Ja.
Also, wirklich, also, das war wirklich eine Zerstörung, die seinesgleichen sucht.
Keiner hatte zweistellig Punkte einfach. Ja. Starting Lineup von Golden State.
Also bei den krank. Ich glaube, der Beste war dann der Benchspieler mit 17. Ich habe gerade
gesagt. Ja, Quinones oder
genau.
17 also halt Punkte. In der Garbage-Time schon in der zweiten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit, Anfang sehr interessant. Anfang des dritten Viertels hat er schon seine Starter rausgenommen.
Ja.
Er hat schon seine Punkte reingemacht. Das hast du noch, habe ich noch nie gesehen.
Manchmal regt mich das richtig auf. Da müssen die Bankspieler jetzt für euch da die Scheiße bauen, nicht die Scheiße wegmachen, aber die Spiele so Quatschminuten, weil ihr nur Müll gemacht habt. Aber ja, dafür habt ihr dann in den Spielen ab und zu mal die ein oder andere Rettung.
Ich finde das irgendwie, ich hab das gesehen und dachte mir einfach, es ist irgendwie, also ich gönne denen das, nicht, dass ich denen das gönne, aber es ist irgendwie so, wie soll ich das beschreiben? So irgendwie auf irgendeine Art und Weise irgendwie ein bisschen Karma, weil die haben so lange die Liga dominiert. Und überleg mal, das, was die den anderen Teams zugefügt haben, das bekommen die jetzt wieder. Das also jetzt in dem Spiel war das halt extrem. Das hat Golden State mit jedem gemacht, gefühlt.
Glaubst weißt du, es ist vorbei?
20, 30 Punkten Unterschied.
Weil wir haben ja gesagt, als die Letzter wurden und dann, oder nicht Letzter, aber den First Pick bekommen haben und dann hier, wie heißt der? Wiseman gepickt
James
haben.
James Wiseman, ja.
Da hat man ja schon gesagt vor der Saison, ey, Golden State ist nicht mehr das Alte wie früher. Trotzdem sind die Meister geworden danach. Ja. Champion geworden. Ja. Glaubst du, das ist vorbei?
Ja, das passiert nicht nochmal, oder?
Ich weiß nicht.
Also das haben wir damals auch gesagt. So.
Ja, genau, das meine ich. Damals haben wir genau das Gleiche gesagt. Ich frage mich halt, ey, wenn du wirklich deine Assets so abgeben kannst, dass du gute Spieler dazu kriegst und Steph behältst, dann bist du
wobei
halt
wobei die echt
da,
gut
ne?
drauf waren, ne?
Die waren jetzt gut drauf, Spiel. Ja. Wir haben ja auch über Kuminga gesprochen.
In den letzten
10
Spielen 8 Spiele gewonnen oder
genau.
so?
Genau. Kuminga, Clay, wir haben ja über alle gesprochen, die sind gut drauf. Und sie haben ja immer noch Chance auf die Playoffs. Ne? Ist jetzt nicht so, als ob es vorbei wäre oder so. Und ich glaube immer noch, dass keiner gegen die oder die Lakers spielen möchte. Das ist ein First-Round-Matchup, darauf hast du keinen Bock. So.
Ja, also aber ja, in den letzten 8 Spielen haben sie 6 gewonnen und jetzt nur das 2. Nee, ich war falsch. Sorry. Nee, mehr sogar, krass. Sie haben jetzt in 14 Spielen haben sie nur 3 Spiele verloren, das ist schon gut.
So. Deswegen, also es ist nicht vorbei, aber die Frage halt, ist die Ära Golden State vorbei? Also dieses ganze Finals-Ding und etc. etc.
Ich glaube, ja.
Ja, denke ich auch. Ja. Also ich glaube nicht, dass noch ein Titel in dieser Konstellation kommen kann. Vielleicht in einer neuen.
Ach so, ja genau.
So.
Ja.
Max Strus, Takeover. Im letzten Viertel versus die Mavs. Das war, als ich aufgewacht bin, sind alle alle sind durchgedreht. Ich habe ich dachte die ganze Zeit, was passiert? Der Mann hat übernommen einfach und dann am Ende auch noch mit einem Buzzerbeater das Ganze gekrönt. Hat keinen Wurf verfehlt.
Hat irgendwie letzten fünf Minuten 15 Punkte gemacht
irgendwie
oder so.
Sowas.
Und dann halt mit dem, das ist der krasseste Heatcheck aller Zeiten gewesen.
Das
hat irgendjemand geschrieben. Yeah. Das ist wirklich.
Also wenn du so
gewesen.
Am Ende triffst, ist das ehrlich. Ey. Ein Heatcheck, dafür haben die Knicks die Mavs gerecht und haben in der letzten Nacht mein Freund, der liebe Stürmbar
so,
Josh Hart mit seinem Podcast mit Brunson auch, sehr witzig, kann ich mal für alle draußen sagen.
Ja, Mann, witzig.
Falls ihr mal reinhören wollt.
Die machen wirklich nur Quatsch.
Die machen wirklich nur
Quatsch. Labern einfach nur Müll. Yeah.
Da ist so ein paar Minuten ist ernst. Ich habe auch ernst bis jetzt nur 2 oder eine ganze Folge gehört. Da ist ein paar Minuten so ernst, aber du hast das Gefühl, die haben sich einfach nur hingesetzt und haben gesagt, ey, wir können vielleicht ein bisschen Geld damit verdienen, komm, lass einfach labern. So.
Ja,
deswegen. Aber ja, auch mit einem Dagger-Dreier, ich weiß nicht, ob du es danach gesehen hast, Josh Hart mit einem Dagger-Dreier dreht sich um, vor ihm steht Donovan Mitchell, berührt so seine Kette und rennt dann wieder weiter. Also, ey, don't be disrespectful, my friend. Aber war geil. So, und ein Spiel, worüber ich heute auf jeden Fall sprechen wollte, Wemby versus Chat. Das war, glaube ich, das dritte Matchup, wo die aufeinander getroffen sind, oder das zweite. Und diesmal war wieder, also, Showcase.
Ja.
Also, wirklich, das ist was für die Zukunft.
Ich wollte gerade sagen, ja, das ist ein sehr, sehr geiles Duell. Also ja, wenn das jetzt hoffentlich, also hoffentlich auch beide verletzungsfrei, so, also möglichst verletzungsfrei bleiben, dann wird das halt auf jeden Fall ein Duell, was man, worauf man sich immer freuen kann, hoffentlich, ne? Also ist schon sehr nice, jetzt so in der Rookie-Saison, dass beide auch sehr gut spielen. Also im letzten, also jetzt nicht in diesem Spiel, sondern im Spiel davor, dieser Block von Wemby.
Ja. Pff. Verrückt, ne?
Wow.
Also crazy.
Wow, als wärst du ein kleiner Junge, Bruder. Ja. Überleg mal.
Aber ich glaub,
der Typ ist selber
Spiel,
zwei Meter groß, Chat.
Das war doch dieses Spiel, wo du meinst, wo er eben an der Freiwurflinie geblockt hat. Oder meinst du einen anderen?
Ja, genau.
Ja, ja, okay. Ja, okay.
Ja, das war ja, ja das Spiel davor. Das war ja jetzt nicht dieses Spiel.
Das war dieses Spiel auch, oder nicht?
Nein, das war das davor.
Ach so, okay, okay, okay. Ich hatte ein Video gesehen. Ich dachte, das wäre dieses Spiel gewesen. Ja, aber wie du sagst, wir haben da was für die Zukunft. Was richtig geil ist für die Zukunft, weil
Victor, kann sein, dass doch dieses Spiel war.
Okay, ja, könnte sein. Ja. Aber Victor mit 26 Punkten, 7 Rebounds, 13 Assists, ich glaube 5 Blocks, wenn ich mich irre, wieder. Und 2 Steals, genau, ich sehe es gerade wieder, 5 Blocks, 2 Steals. Außerdem hat er im letzten Spiel wieder 6 Blocks gegen die Pacers gemacht, 4 Blocks gegen die Timberwolves. Ich habe ihn nicht in meine Dings gemacht, in mein Podium, weil irgendwann reicht's auch für einen Rookie. Ich bin ganz ehrlich. Und die Thunder auf der anderen Seite, Chad Holmgren natürlich auch mit 23, 7 Rebounds, 5 Assists, nur einen Block. Also
das ist average halt auch fast, also gefühlt, also 3,5 Blocks ungefähr. Hat diese Saison komplett,
Wemby,
ich weiß
ne?
nicht mehr, wie viel die Zahl, ja,
Wemby. Chad hat 2,5 Blocks, was ja auch verrückt ist.
Was ja auch krass
aber
ist.
Aber Wemby nimmt das Ganze komplett auseinander.
Ich habe eine sehr interessante Stat gelesen. Shoutout an JT, war ja auch immer nur unser Pod. Er hat einfach mehr, insgesamt, er alleine, Wemby, hat mehr Blocks als die gesamten, also mehr als 5 Teams oder so. Mehr als die Clippers, unter anderem die Kings oder so, keine Ahnung.
Als ein Rockets. Team, ja, zusammen wollte ich gerade sagen.
Ja.
Ja.
Bro, das ist nicht normal.
Das ist das. Deswegen, wie gesagt, Jamal Crawford, ich hatte es letzte Woche schon gesagt und dir besprochen, das ist erst der Anfang. Das ist alles erst der Anfang. Vergiss mal die Offensive. Das Problem ist die Defensive.
Ja.
Du siehst einfach, wie Schiss die haben, in der Zone zu scoren.
Ja, wollte ich auch gerade sagen, ja. Du merkst halt, bei jedem Drive, selbst Shay auch in dem Spiel jetzt, so, der musste sich halt richtig anstrengen, um an ihm vorbeizukommen. Beziehungsweise seine Momente einfach abwarten, wenn er halt nicht genau in der Zone war. Da musst du halt immer drauf achten, wo Wemby ist und so. Das ist
das Ding. Natürlich, für ein Spiel kannst du vielleicht die Energie aufweisen, das jedes Mal zu machen. Ein Kyrie zum Beispiel, der hatte ein paar richtig taffe Layups gegen Wemby. Und das kannst du ein Spiel die ganze Zeit machen. Aber in der NBA geht's grundsätzlich am Ende nicht darum. Am Ende geht's darum, kannst du das 7 Spiele gegen Wemby machen. Und Stand heute hat keiner Bock, der mindestens einen ganzen Fuß kleiner ist, das jedes Mal zu machen. Ein Fuß? Ja doch, ein ganzer Fuß kleiner ist, das jedes Mal zu machen. Also, sorry.
Ja gut, aber über 7 Spiele brauchen wir ja noch nicht reden, das ist ja noch Zukunftsmusik.
Ja, ist ja zu, ich meine ja, wenn er dann da ankommt, hast Zukunft. Du keinen Bock.
Aber wenn du Pech hast mit Team und so, bla bla bla, man weiß ja nie, Kyrie Irving zum Beispiel, ne, AD damals, ganz am Anfang.
Ach, du meinst,
Cat hatte auch lange Zeit mit seiner Franchise halt Pech.
Ja,
die ersten Jahre halt keine Playoffs-Luft geschnuppert.
Ja.
Das ist halt nicht so selbstverständlich,
Nee,
egal wie gut
nicht.
Ein Spieler ist.
Er braucht
Mitspieler.
Es ist ein Teamsport.
Ja.
Ich sag mal das so, er braucht vielleicht nicht die krassesten Mitspieler, was die Defensive angeht, weil er dann da schon so viel macht, dass er die anderen mitträgt, so ein bisschen. Aber am Ende brauchst du Mitspieler. So, LeBron James brauchte sie, Michael brauchte sie, jeder braucht sie. Da wird Wemby nicht anders sein. Und jetzt gehen wir nochmal schnell durch. Wir haben noch ein paar Sachen, und zwar die Wizards ohne Sieg im Februar. Warum das so interessant ist? Weil ein gewisser Kyle Kuzma sich damals lustig über die Detroit Pistons gemacht hat und gesagt hat, wir wollen nicht das Team sein, niemand will das Team sein, das gegen Detroit verliert.
Oh, Digga.
Und nicht mal einen Monat später stehst du da mit deinen Wizards und hast nicht einen Sieg geholt im Februar. Also, die Qualität der 14 Wizards.
14 Niederlagen hintereinander.
Jordan Poole ist jetzt Bankspieler.
Ja, hab ich auch gesehen.
Bei dieser Mannschaft.
Also, das ist wirklich.
Bei dieser Mannschaft.
Ja. Ja. Also was soll ich dazu sagen, Bruder? Also das ist, weiß nicht, die haben nicht mal zweistellig Siege, ja. Bro. Und du redest über die Pistons. Come on, man.
Come on, man. Also danke, ich bitte Bruder. Dich. Come on, man.
Ich bitte dich. Du bist ein guter Spieler, ja, aber du bist nicht so gut, wenn du halt nicht dein Team tragen
Natürlich,
kannst.
Natürlich, er wurde gefragt vom Reporter in dem Moment, ey, wie sieht's aus? Aber da hätte eine respektvollere Antwort kommen können. Denn
die beiden letzten Siege im Januar waren gegen die Pistons und San Antonio.
Ja, das war ja das Spiel,
weißt, wo die
Pistons gewonnen haben. Wo er auch meinte, glaube ich, mit, wir wollen nicht das Team sein. Ja, naja. Oh. Russell, zwei Verletzungen. Russell Westbrook mit einer Left-Hand-Fracture. Ich weiß gar nicht, wie lange das fällt, aber fällt jetzt auf jeden Fall einige Zeit aus.
Digga, regt mich
doch auf. Und Scottie Barnes mit einer Left-Finger-Fracture fällt auch aus. So. Yes. Und jetzt ist vorbei mit dem Podcast. Ich wollte das hier einfach grob lassen. Aber ich bin gestern, was habe ich gestern geschrieben? Das wird eine LeBron James Folge. Das hier wird eine LeBron James Folge. Denn er ist der erste Mann mit 40.000 Punkten in der NBA. Ganz wichtig, nicht auf der Welt. Es gibt, glaube ich, auf der Welt zwei Spieler, die auch schon 40.000 Punkte haben. Einer ist ein Brasilianer. Ich habe gerade seinen Namen vergessen, oder Argentinier, eins von beiden.
Ach, krass.
Okay. Der hat gespielt, bis er 50 war oder so. Der hat auf jeden Fall auch 40.000 Punkte gemacht. Darüber könnte man eine Geschichtsstunde machen, fällt mir gerade ein. Aber LeBron James erreichte mit seinem Layup gegen Aaron Gordon seinen 40.000. Punkt. Gegen die Nuggets. Er brauchte nur 9 Punkte. Vor dem Spiel hat Jokic ihm gesagt, die halten ihn bei 8 Punkten. Natürlich war das ein bisschen Witz, ne? Aber war ganz amüsant. LeBron James ist der mit Abstand größte Spieler unserer Basketballzeit.
Ja.
Bitte, Wes, das Feld gehört dir. Was willst du zu diesem Rekord sagen?
Das ist echt unglaublich. Also, wenn man so nachdenkt und überlegt über die Meilensteine, die LeBron James bisher in seiner Karriere erreicht hat, und das sind einige, ich habe heute tatsächlich sogar noch ein Video gesehen, er war der Jüngste unter halt mit 10.000 Punkten Minimum, dann der Jüngste mit 15.000 Punkten, dann der Jüngste mit 20.000 und so weiter und so fort. Er hat, glaube ich, jetzt alleine in der Zeit, wo er bei den Lakers war, und das war auch, darf man nicht vergessen, er war gesegnet, seine Karriere gegenüber, über, dass er halt so gut wie die meiste Zeit über verletzungsfrei geblieben ist.
Ja,
das hat aber bei den Lakers, die paar Saisons, war er jetzt auch ein bisschen verletzt. Das heißt, er hätte es sogar früher geschafft. Und alleine bei den Lakers, wo er halt am Ende seiner Karriere ist, hat er, glaube ich, so 5.000 Punkte gemacht.
Bro, ungefähr. Guck mal, ich werde gleich ein paar Sachen im Podium aufzählen. Weil es ist klar, dass er drin ist. Aber
ja.
Er hat genauso lange gebraucht für 0 bis 10.000 Punkte wie für 30
offizielle
Punkte. Schau da dann Costa für den Fakt. Das musst du erstmal dir auf der, das musst du dir erstmal klar machen. Diese Longevity, wir haben darüber gesprochen, wie viele Sportler auf der Welt kannst du aufzählen, die das hingekriegt haben. Vielleicht Cristiano Ronaldo von der Masse her, Lionel Messi, Tom Brady.
Aber jetzt überleg mal, die Tatsache ist Serena. Halt auch, er ist auch ein richtig, also das weiß ja jeder mittlerweile, er ist gefühlt ein Point Guard.
Ja,
das er hat ist so das. Viel Assists auch. Ja. Er ist in jeder Statistik ganz weit oben. Bro. Jetzt überleg mal, wenn er die Assists nicht, wenn er, sagen wir mal, die Hälfte weniger hätte.
Bro.
Hätte er mehr Punkte, jetzt hätte keine Ahnung, wie viele Punkte. Ja.
Er hat ein Triple-Double in Career Stats. Er hat über 30.000 Punkte. Jetzt 40.000 Punkte. Er hat über 10.000 Assists. Er hat über 10.000 Punkte. Worüber reden wir? Worüber reden wir hier? Das ist nicht normal. Also ich meine es tot ernst, das ist nicht normal. LeBron James ist krass und ich weiß, er hat viele Hater da draußen. Ich finde aber, er hat viel, viel mehr Hater in Amerika. In Europa hat er gar nicht so viele, habe ich das Gefühl. Nee. Die meisten mögen ihn, ne? Und aber in Amerika ist
wie
krass.
Kann man immer noch so asozial sein? Wie kann man immer noch so Hass in sich haben? Ja. Und dann sogar bei so einem Meilenstein schreiben, ey, er hat aber nur in 21 Jahren seine NBA-Karriere, hat er nur 4-mal Titel gewonnen.
Das ist das.
Warum?
Warum? Und dann, MJ hat 15 Jahren 6. Hat er auch. Und MJ ist krass. MJ ist vielleicht sogar der GOAT. Aber jetzt gerade geht's um LeBron James.
Ja.
So, fertig. Aber ey, Ich habe ihn, wie gesagt, nochmal am Podium, deswegen keine Sorge, wir gehen noch darauf ein. Heute ist die Folge ihm gewidmet. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt einen Cut hier bei den Highlights der Woche. Ich habe nichts mehr. Hast du noch was, was in der Woche passiert ist? Ich glaube gar nicht mehr. Aber ich wollte jetzt auf jeden Fall in den nächsten Wochen, wir haben das in den letzten zwei, glaube ich, nicht so krass gemacht, mehr auf die Spiele eingehen, die in der Woche auch passieren.
Habe ich letztes auch gedacht, ja. Weil die Spiele werden besser, habe ich das Gefühl.
Die werden richtig besser, ja.
Werden interessanter, ja.
Und dass wir da vielleicht auch mal ein paar Spiele rauspicken, über die sprechen und so, dass wir da...
Außer Golden State Celtics jetzt, ne? Aber gleichzeitig war Clippers gegen Timberwolves.
War ein geiles Spiel.
Top-Duell. Ja. In der Western Conference.
Oder das war aber auch ein defensives Spiel. Ihr habt am Ende 89-90 oder so.
88-87 oder so. Sehr knappes Spiel und halt das erste Mal seit 2022 beide Teams unter 90 Punkten.
Das war wirklich Playoffs und
das war 90s, early 2000s type Game.
Tough.
Ja, ich habe die tatsächlich nicht das komplette Spiel geguckt, leider. Ich habe die ersten 6 Minuten gesehen und da hat Timberwolves haben einfach alles getroffen. Die haben geführt, ich glaube, mit 15 Punkten geführt oder so.
Ja,
Die Clippers kamen gar nicht raus. Dann Norm Powell off the bench hat den ein bisschen im Spiel gehalten und dann irgendwie am Ende Kawhi Leonard natürlich mit 32 Punkten. My guy, man. My guy.
My G. Sein G. Ja. Deswegen, also nächsten Wochen werden dann wieder ein bisschen mehr auf die Spiele gehen. Die Spiele werden jetzt auch wieder ein bisschen interessanter, finde ich auch, weil es in die Playoffs geht. Es wird jetzt alles ein bisschen spannender. Wir sind in der geilen Phase der NBA endlich angekommen. So, Wes, ab zum Spiel.
Genau, wir kommen zum Spiel und das habe ich tatsächlich gestern bei Insta gesehen. Hatte House of Highlights gepostet. Also random einfach, so aus dem Nichts. Und ich habe es gesehen, ich dachte mir, Digga, ich muss das in den Pott machen als Spiel. Und es geht um aktuelle Teams, aber mit einer Legende dazu. Und dann gebe ich dir jetzt jeweils 2 Duelle und du musst entscheiden, wen du nehmen würdest. Okay?
Es geht um aktuelle Teams, aber mit einer Legende dazu.
Ja, du wirst schon verstehen jetzt. Also Golden State zum Beispiel, die Golden State Warriors, aktuell mit Shaq. Im Team.
Ah.
Mit Prime Shaq.
Tamam.
Gegen.
Ja.
Ich überleg mal grad. Ah, oh, wie nehme ich, Digga? Gegen die Denver Nuggets. Die aktuellen Denver Nuggets mit Nikola Jokic und Jamal Murray und so weiter.
Ja.
Mit Michael Jordan.
MJ. 100% MJ. Da 100% MJ. Jamal Murray.
Nikola Jokic. Die Big Three.
Und dann Steph, packst Clay du Michael Jordan noch da in die Mitte.
Ja.
Du hast auf jeden,
Es passt halt perfekt, ne?
Ja.
Es passt halt sehr gut.
Und wenn du die aktuellen Golden State Warriors sagst, mit Shaq.
Ja, was heißt aktuell? Also, aktuelle Kader. Also, ja doch.
Ja. Kann man machen.
Ja, okay.
Aber man nimmt auf jeden Fall
immer MJ.
MJ. MJ forever, okay. Wie manche sagen würden.
Okay, dann die aktuellen Bucks, also Damian Lillard und Giannis Antetokounmpo mit Kobe gegen die aktuellen Lakers, also LeBron und AD. Mit, ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Das ist eigentlich eine Frechheit, eine Unverschämtheit. Die haben Larry Bird in ein Lakers-Trikot gepackt.
Ja, das ist ein bisschen frech.
Aber, lassen wir das mal außen vor.
Das ist gut. Das ist richtig gut.
Ja.
Die aktuellen Bucks mit Kobe.
Bro.
Damian Lillard, Kobe Bryant und Giannis Antetokounmpo. Aber die spielen aber gegen LeBron Anthony Davis, LeBron James und Larry Bird.
Vergiss mal AD, Bruder.
Hallo?
Nee, aber ja, ist ja offensichtlich, dass LeBron und Bird die besseren Spieler sind. Also die besten Spieler des Teams dann.
Also Damian ist mit AD auf Kaliber. Guck mal, wir machen das ganz einfach. Giannis gegen AD. Wer schlägt ihn? Giannis schlägt AD.
Ja.
Kobe gegen Bird gegen Bird. Wer schlägt ihn? Kobe schlägt Bird. Und Bron gegen Lillard. Lillard schlägt
Das heißt, dann müsstest du die Bucks nehmen.
Ich nehme die Bucks. Wenn ich es jetzt so stumpf machen würde, weil ich weiß gerade nicht, wie ich es anders entscheiden soll. Deswegen, wenn die, also, wenn die da den gleichen Supporting Cast oder ähnlichen haben, ne, natürlich, Stand jetzt mit dem Supporting Cast würde ich eher die Bucks nehmen, weil deren Mitspieler einfach, glaube ich, besser sind. Aber ansonsten würde ich dann trotzdem auch so die Bucks nehmen. Aber das ist ein geiles Matchup. Sehr, sehr cooles Matchup.
Aber es kommt am Ende halt wirklich darauf hinaus, entweder Dame oder AD.
Ja, genau.
Und dann nehme ich
Dame. Ja, ja, genau. Wenn du wirklich sagst, die beiden schlechtesten, in Anführungsstrichen, ne, sind trotzdem immer noch gute Spieler, aber dann nimmst du Brown. Ja, ja, dann nimmst du. Nimmst du AD.
Glaube ich auch.
Nimmst du AD.
Aber darfst du gegen LeBron, also nicht LeBron nehmen, Alter?
Da, ich meine, never doubt LeBron James. Aber, dann
aber
sagt
Kobe
dir,
auf der anderen
dann
Seite.
Dann sagt dir jemand, never doubt Kobe Bryant, man. Was ist mit dir falsch?
So. Ja.
Hast okay, noch einen,
du
noch einen?
Du hast jetzt vorhin. Ja, okay, wir machen jetzt quasi Finale.
Okay, tamam. Alles klar, geil.
Also die Denver Nuggets mit MJ, hast du ja MJ genommen?
Ja.
Ne? Ja, gegen die Bucks und Kobe. Wen nimmst du da dann?
Denver Nuggets.
Ja.
Mit MJ gegen die Bucks und Kobe, dann nehme ich Denver.
Auch wieder MJ?
Am Ende landen wir immer bei MJ. Dann nehmen wir Denver. Ich habe letztens wieder
Ja, aber macht Jamal deswegen. Murray halt nicht irgendwie.
Jamal Murray ist so underrated. Ich hab heute
ja, ist er auch, Bruder. Tut mir leid, aber im Vergleich zu den anderen, Bruder.
Nein, das ist es ja. Das ist es ja vielleicht sogar. Vielleicht, ey, dadurch, dass er mit Jokic spielt, vergessen wir vielleicht manchmal, wie krass er, glaube ich, ist.
Ist er auch.
Ja, ja, nee.
Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, er ist so ein Jimmy Butler-mäßig, sage ich dir so, wie es ist.
Dass er sich eher auf die Playoffs
kommt. Regular Season so, geht
so. Okay. So sagst du?
Ist okay. Oh, ja, nicht Gott. So gut, wie er halt manchmal durchdreht, Digga. Auf einmal spielt er wie Prime Kobe, Bruder.
Ja.
So,
ja.
In den Playoffs. Das meine ich. Ja.
Ja.
Genau. Das war's vom Spiel. Schreibt mal gerne in die Kommentare oder als DM bei Insta, wen ihr picken würdet, weil das ist echt tough. Gibt's, glaube ich, auch gar keine richtige falsche Entscheidung.
Nee, gibt's auch nicht.
In dem Sinne. Ja.
Aber das Spiel war cool. Das ist ein bisschen, regt die Fantasie an und wir gehen mit der Fantasie rüber zu
Herb's Podium.
Yeah. Und ihr wisst, das ist mein Podium. Und ich sag's euch jetzt schon mal, wenn's euch nicht gefällt, dann macht euer eigenes. Aber wir gehen rüber zum Podium. Heute auf Platz 3, ganz klar, habe ich vorhin entschieden, Max Strus. Warum? Weil Max Strus, wie Wes gerade gesagt hat, einen der heißesten Heatchecks hatte, die man heutzutage haben kann. Ich habe lange nicht mehr so einen Heatcheck gesehen wie der hier. Ich sag dir trocken ehrlich, den letzten Heatcheck, den ich so gesehen habe, ne?
Ja.
Das muss entweder Malik Monk
Steph
gewesen sein.
Oder Steph gegen OKC damals.
Oder Steph gegen OKC, Malik Monk. Oder sogar, Malik Monk war vor kurzem noch. Ich weiß gerade nicht, ob das so ein krasser Heatcheck war. Oder halt so historische Dinger sind das halt auch oft, ne? Hier, wie heißt der? Klay Thompson gegen Sacramento. Mm. Aber der krasseste Heatcheck, den ich jemals gesehen habe, wenn wir schon dabei sind.
Ja.
Beziehungsweise den ich nachträglich dann geguckt habe. Ist einmal natürlich Tracy McGrady's gegen San Antonio. Das ist wahrscheinlich der krasseste Heatcheck. Aber der mir immer im Kopf bleibt. Kennst du LeBron James Heatcheck gegen mit die Milwaukee Bucks? Das war irgendwann 2006. Du musst dir mal eingeben. Weil der war jetzt nicht krass. Der war mitten im dritten Viertel oder so, ne?
Hm.
Aber Bro, die standen mit 10 zurück. Nach dem Heatcheck waren die mit 7 oder so vorne. Guck dir mal nur diese Sequenz an. Du drehst durch.
Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Ja, du kennst das wahrscheinlich.
Aber ich muss ehrlich zugeben, ich finde, ich mag den halt nicht so, aber Klay Thompson muss ich sagen, sein.
Der hat die in der Masse hat er halt die heftigsten.
Ja, das ist schon.
Der hatte in seiner Heyday, Bruder, jedes fünfte Spiel war Heatcheck. Jedes fünfte Spiel war ein Heatcheck-Spiel. Ja. War krass. Aber Max Strus hatte auch ein 15. Seine 21 Punkte kamen in den letzten 3:42 des Spiels gegen die Cavaliers. Und natürlich der verrückte Game-Winner-Dreier, der dann komplett alles aus die Hebel gezogen hat und die Cavs damit zum Sieg geführt hat. Wirklich, ne? Das ist eine Sache, die wird am Ende in den Top 10 der diesjährigen Highlights sein in der NBA, der Dreier. Weil wenn du mit der Geschichte guckst, was alles davor passiert ist. Auf Platz 2 habe ich keinen geringeren, und jetzt muss ich hier einmal kurz öffnen, bevor ich es wieder falsch habe, als die Miami Heat. Warum die Miami Heat? Weil ich sagen muss, ich habe gezweifelt und jetzt stehe ich hier und sage mit einem ehrlichen mit einem ehrlichen Kopf und mit einem ehrlichen Herzen, die Heat sind wieder back. Die Heat sind wieder back. Sie haben gegen die Jazz gewonnen. Sie haben gegen die Nuggets zwar verloren, aber davor gegen die Trailblazers gewonnen, gegen die Kings gewonnen, gegen die Pelicans gewonnen, gegen die 76ers gewonnen. Jetzt wird's ganz wild, gegen die Bucks gewonnen und gegen die Celtics knapp verloren. Davor gegen die Heat gewonnen, gegen die Spurs gewonnen, Magic gewonnen, Clippers verloren, aber davor wieder gegen die Wizards gewonnen. Also, die letzten Spiele sind sie wieder da, verlieren natürlich auch hier und da ein Spiel, aber das ist denen ja grundsätzlich egal. Sie picken wieder dieses klassische Ende Februar, Anfang März heiß werden auf und wollen dieses Momentum dann in die Playoffs bringen. Und Stand heute sind wir wieder dabei zu sagen, dass keiner, weder die Celtics noch die Bucks, weder die Cavs noch die Knicks, 76ers oder Magic, keiner will gegen die Heat spielen. Das kann ich euch versprechen. Niemand möchte wieder gegen die Heat spielen und sie sind wieder da, wo sie sind. Und ich muss sagen, ich lag
das ist so verdammt
nochmal
falsch.
Immer März, ja. Ich lag verdammt nochmal falsch. Und auf Platz 1, wir haben gerade über ihn geredet, aber es ist klar, dass er wieder auf Platz 1 ist. LeBron James mit seinen 40.000 Punkten. LeBron Mother freaking James. Also, wir haben es gerade gesagt. Es ist verrückt. Er ist der GOAT unserer Zeit. 40.000 Punkte, wie er sie gemacht hat, wie er die 40.000 Punkte gemacht hat. Und ich habe hier eine Lobhymne an einen gewissen Mr. Hardfire. Wer ihn kennt, ist ein YouTube-Interpret in Anführungsstrichen, der in unserer Jugend YouTube auseinandergenommen hat. Der hat Rap-Battles gemacht, einige von euch kennen ihn da draußen vielleicht noch. Der hat Rap-Battles gemacht, die gar keinen Sinn ergeben haben. Einige seiner Sprüche waren
Rapper, though.
Boom, bam, bap. Bada bap, bam. Pow. Oh, und alle sind durchgedreht. Oh. Und dann immer sein Spruch, wie Wes gerade gesagt hat. But I'm not a rapper, though. Und wisst ihr, warum ich das jetzt gerade gesagt habe mit But I'm not a rapper, though? Weil LeBron James dich anguckt und sagt, but I'm not a scorer, though.
Ja.
Ich bin nicht mal ein Scorer. Das ist nicht die Aufgabe, die man mir gegeben hat, als ich in die NBA gekommen bin. Die Aufgabe war, ein Allrounder zu sein, alles zu machen,
ja,
um mich dann zum GOAT zu entwickeln damit. Ich habe aber alles gemacht. Ich habe einmal die meisten Assists in der Saison gemacht. Ich habe einmal die meisten Punkte in einer Saison gemacht. Meine Rebound-Quoten sind immer über 6, immer. Ich bin immer da. LeBron James ist der Größte.
Das ist auch.
So, und warum... Ich hatte das gerade vor eigentlich, aber ich mache das jetzt und zwar ganz schnell für euch alle einige seiner Regular Season Records. Er hat die meisten Punkte, die meisten Consecutive Games mit mehr, in denen er gescored hat und zwar 1421 Spiele, in denen er nacheinander immer gescored hat.
Bro, ich weiß nicht, ob das
seine
ganze Karriere ist. Digga.
Müsste aber seine ganze Karriere sein, wenn ich mich nicht irre.
Das ist krank.
Ist nicht normal.
Er hat safe noch nie ein Null-Punkte-Spiel gehabt. Glaube ich. Ich kann mich nicht daran erinnern.
Warte, Games played, 1366. Ja, es sieht so aus, als ob das seine ganze Karriere ist. Aber ja, most consecutive games scoring at least 10 points, 1151. Ich glaube, das letzte Mal, als er weniger als 10 Punkte gemacht hat, war 2007 oder sowas. Meiste Turnover hat er auch natürlich, ne, ist klar. Meiste 20-Point-Games mit 1179. Er ist Zweitmeister in Field Goals. Ich glaube, da ist nur Kareem über ihm, wenn ich mich nicht irre. Er ist Zweitmeister in Field Goal Attempts, auch Kareem über ihn. Er hat die meisten 30-Point-Games. Er hat die drittmeisten Minuten gespielt. Er hat die drittmeisten 10-Punkte-Spiele. Er hat die viertmeisten Assists, die viertmeisten 3-Punkte-Attempts, die viertmeisten Free-Throws made, die viertmeisten Triple-Doubles. Und dann hat er einen Haufen Dinger, wo er Fünftmeister, Sechstmeister, Siebtmeister, Achtmeister ist.
Die viertmeisten Triple-Doubles auch?
Die viertmeisten Triple-Doubles. Bro, er hat die sechstmeisten 50-Point-Games, tied mit Rick Barry. Er hat die 9 meisten Steals, das ist wieder das, was wir meinen, dass er einfach kompletter Allrounder ist. Und in den Playoffs, ne, in den Playoffs ist er grundsätzlich bei allen Sachen der Meister. Also was Field Goal Attempts geht, Field Goal Made, Most Points, Assist, Steals, nee, Assist nicht mal, aber Steals, Turnovers, Minutes Played, Defensive Rebounds, Games Played. Er ist dort überall ganz oben dabei. Er ist Second Meister in Assist, er ist Zweitmeister in Triple Doubles. Ich höre jetzt auch auf, weil es bringt nichts, das alles aufzuzählen, denn sonst würde ich noch bis morgen reden. So.
Ja, Mann.
Aber damit ihr checkt, LeBron James, crazy, crazy, crazy. Und wie gesagt, ich wiederhole es wieder, unsere Goats beenden alle ihre Karriere irgendwie gleichzeitig. Tom Brady war der Früheste. Boah. Er hat mit der ganzen Sache angefangen. Aber wenn wir durchgehen, sehen wir, dass Ronaldo und Messi nicht mehr lange, dann sind sie auch dran. Roger Federer hat vor kurzem aufgehört, für alle Tennisfans unter euch. Mhm. Rafael Nadal geht hinterher. Wir gehen rüber, im Football war ich gerade. Wir waren im Basketball, wir waren im Fußball, wo es ja noch einen Haufen anderer Spieler gibt, die bald aufhören. Von den Sergio Ramos bis zu den Thomas Müllers in Deutschland.
Aber hör mal auf mit Dings, also Cristiano Ronaldo und Messi auf jeden Fall. Das wird traurig.
Das
also,
wird da richtig
traurig. Da will ich gar traurig. Nicht
mehr dran denken. Beide sagen, das, bye. Ne, wirklich. Beide Hä? Sagen, bye. Bro, wenn ja, die weg nee. Sind, wenn die dann also ich hoffe einmal nicht, dass weg sind.
Ich wette mit dir auch, dass ich will es eigentlich nicht, aber dass die halt eventuell auch gleichzeitig aufhören. Weil ich glaube,
wenn der eine
weil die waren halt immer Kopf an Kopf.
Ja.
Hä?
Ja, wenn der eine
aufhört. Weil der eine wird sich denken, Digga, hat keinen Sinn jetzt mehr.
Ja.
Weißt du?
Mein Konkurrent ist weg. Mein Konkurrent.
Weil jeder hat sich halt immer gedacht, so, ey, was er kann, kann ich besser. Mhm. So, ne? Immer gleich, also gegenseitig.
Aber ja. Wir sind leider, wir kommen langsam in eine traurige Phase der Sportarten. Aber das war's vom Podium. Wir haben noch einiges vor und gehen deswegen rüber zum Hauptthema und zwar dem zweiten Teil des Draft Gradings. Für alle, die nicht da waren, wir haben was Großes vor. Etwas, das den alteingesessenen Basketballfans, aber auch den neuen unter euch Spaß machen wird. In den kommenden Wochen, wie gesagt, werden wir Schulnoten nach amerikanischem Vorbild für die Top 5 aus den jeweiligen Draft Classes ab 2016 geben. Heute 2017. Letzte Woche war 2016. Wer das noch nicht gehört hat, kann sich die Folge von letzter Woche gerne anhören. Das ist Episode 113. Die Noten sind A, B, C, D, F. E gibt's natürlich nicht im Amerikanischen. Fragt uns nicht, warum. Und wir bewerten nach folgenden Kriterien. Nochmal für euch. Die Noten werden bemessen an der Leistung während des Rookie-Deals. Das ist wichtig. Die Jungs werden nur unter den Top 5 der Draft-Classes zwischen 2016 und 2023 verglichen. Nicht mit den Top-Spielern vorher. Und auch nicht mit den Top-Spielern, die außerhalb der Top 5 waren. Wie zum Beispiel ein Donovan Mitchell oder ein Bam Adebayo. Die Spieler bekommen Noten für Offense, Defense, Erwartungen ans Potenzial und Erwartungen vom Team. Und der letzte Punkt und dann eine Overall-Note und der letzte Punkt Kontext. Es ist wichtig zu verstehen, welche Rolle ein Spieler einnehmen sollte. Ob er Cornerstone sein sollte, Rollenspieler, Rotationsspieler. Und wie er diese auch befüllt hat, diese Rolle, die er hatte, ne? Genau. Bevor es aber losgeht, eine letzte Sache noch. Für alle, die es letzte Woche nicht im Kopf hatten, haben wir eine Statistik gefunden, die zeigt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Spieler All-Star wurde, je nachdem, wo er gepickt wurde. Und nochmal für alle, wenn du der erste Pick warst, warst du mit 63% ein All-Star. Wenn du der zweite Pick warst, mit 40%. Aber der dritte Pick andersrum hat eine höhere Percentage, und zwar 56% im Vergleich zum zweiten Pick. Danach geht's immer weiter runter mit 33%, dann 30%, 20, 10, 3% beim achten. Das ist ganz interessant gewesen, weil der achte dann grundsätzlich in den letzten 20 Jahren, in den letzten 33 Jahren, sorry, immer Müll war. Oder nicht immer Müll war, aber oft Müll war. Und genau, und dann geht's immer weiter runter. Dafür der neunte hat genau die gleiche Percentage wie der vierte. Und der zehnte eine ähnliche wie der fünfte. Und genau. Und der 60. Pick, das war auch ganz interessant, mit 7%. So. Behaltet das also alles im Hinterkopf. Und damit würde ich sagen, wir gehen rüber zum Draft. Fangen wir wieder mit Platz 5 an?
Ja.
Würde ich sagen. Genau.
Ja, wieder genau.
Mit Platz 5 anfangen. Und der fünfte Pick im NBA Draft 2017 was De'Aaron Fox from Kentucky, gepickt von den Sacramento Kings.
Yes.
So, ich würde jetzt sagen, ne, weil wir haben mit Bex gesprochen, der auch die Folge gehört hatte. Und wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen durcheinander gesprochen. Ich würde dann sagen, wir gehen jetzt Stück für Stück die Offense, Defense, Erwartungspotenzial, Erwartung vom Team durch und geben am Ende dann unsere Noten für alles, sodass ihr auch einen entspannteren Überblick habt, als immer wieder hin und her springen zu müssen. De'Aaron Fox, erstmal, ich würde bei den Erwartungen anfangen. Mit welcher kam er in die NBA? Was hast du erwartet oder was glaubst du, wurde an ihm als Spieler
schon eine relativ hohe Erwartung.
Ja, muss
ich weil er war in Kentucky unter Calipari. Allgemein, ne, man weiß, mit Duke unter anderem und einigen anderen Universitäten, Colleges, sehr, sehr bekannt für ihre Talente in den letzten Jahren oder allgemein in der Geschichte der NBA. Hat da auch Stamm gespielt, ja. Meine ich sogar. War auch, ja, glaube ich, sogar
Der Star, einer der Stars der Mannschaft.
Der Stars, ja. Star. Genau, also der hat ja super performt auch. Deswegen, also die Erwartungshaltung war schon groß. Er war halt ein bisschen im Nachhinein jetzt natürlich gut für ihn, dass er halt im Vergleich zu den, ich nenne sie jetzt nicht, aber da waren ein paar Guards, die halt höher gesehen wurden. Mhm. Aber im Nachhinein ist er halt so mit Abstand. Nee, nicht unbedingt. Nee, gibt's noch einen anderen. Aber auf jeden Fall der erstbeste oder zweitbeste Guard des Drafts im Nachhinein.
Also die Idee bei ihm war ja, als er kam, eine Art von John Wall. Ein Mini-John Wall. Vielleicht nicht so krass wie John Wall, aber er hatte den Speed, den John Wall hatte. Er hatte das Ballhandling vor ihm. Und
auch gleiches College übrigens.
Gleiches College, ja doch, beide waren Kentucky, ne?
Ja, John Wall auch.
Kentucky. Gleiches College. Und im zweiten Jahr hast du ja direkt gesehen, was für einen Sprung er gemacht hat, ne? Vor allem im Scoring ist er von 11 auf 17 Punkte gesprungen. Wenn man vergleicht mit was wir letzte Woche geredet hatten, mit den Jaylen Browns, mit den Ben Simmons der Welt und allen möglichen, die da ja auch da waren. Muss ich halt trocken ehrlich sagen, vor allem wenn ich die ersten 4 Jahre von De'Aaron Fox nehme und im Kopf behalte, dass er der 5. Pick war und am Ende dieser 4 Jahre 25 Punkte pro Spiel gemacht hat, All-Star wurde, ein Star in der NBA ist, natürlich, er ist nicht in der Point Guard-Riege stand jetzt, bei den Luka Doncics, bei den Shai Gilgeous-Alexanders oder bei den Tyrese Halliburton sogar. Da ist er vielleicht nicht angekommen und die waren alle 3 hohe Picks außer Shai. Deswegen müsste man Shai jetzt mal rausnehmen, aber die anderen, einer wurde ja schon angesprochen, einer kommt noch. Wenn ich das so sehe, bin ich ganz ehrlich, die Aaron Fox, das ist eine glatte A. Insgesamt sogar. Wir können gleich nochmal Offense, Defense durchgehen.
Ja, 100%. Bin ich bei dir, auf jeden Fall.
Also, Offense, grundsätzlich für mich ein A. Er kann denn hier und da besser werden, aber wie gesagt, Kontext ist wichtig. 5. Pick. Man hat einiges von ihm erwartet, aber am Ende des Tages, wir dürfen nicht vergessen, er war der 5. Pick, nicht der 1. Pick oder so.
Und am Anfang hat man auch gesagt, eine seiner Schwachstellen wäre der Dreier.
Genau, den hat er.
Muss man dazu sagen, der Dreier war nicht so gut, wie er jetzt ist, muss man ehrlich sagen. Also wirklich, das, wie er sich da verbessert hat, ist schon beeindruckend gewesen.
Ja, hatte seine beste Dreierquote im 2. Jahr. Danach ist wieder ein bisschen gefallen, aber es war eine gute Dreierquote und jetzt ist es halt so eine, ist okay. So kann man besser machen natürlich, aber ist okay. So, jetzt letztes Jahr war okay, dieses Jahr habe ich gar nicht hier stehen, aber sollte passen. Defense, muss ich sagen, gar nicht so beobachtet bei ihm, aber er hat halt die Athletik, er hat auch an sich sogar die Stilwerte, wenn wir nur die angucken würden.
Er war halt nie einer, der jetzt irgendwie nicht so aktiv war.
Ja.
Also er war schon immer aktiv, aber er jetzt nicht so einer der Besten halt, defensiv. Aber er hat halt eine große Spannweite.
Ja.
Das ist natürlich immer hilfreich. Und
er ist kein Lockdown.
Ja, es war immer in Ordnung. Also wird jetzt nie, keine Ahnung, Defensive Stopper sein, vor allem auf der Guard-Position, schwierig. Aber er nimmt die Herausforderungen immer an. Ja. Hat das schon immer getan, auch als jüngerer Spieler. Ist auch nicht selbstverständlich, muss man sagen. Vor allem in der Kings-Franchise, so in dem Hinblick, ja, von Anfang an so zu liefern, muss man sagen.
Ja, bin ich bei dir. Ja, Erwartungen vom Team hat er für mich erfüllt. A, glatte A für mich.
Ja.
Ja. Und ein,
vor allem, du hast es nicht immer, er ist ja jetzt der Franchise-Player, kam ja nicht als Erwartung vom Team, war ja nicht mal, dass er Franchise-Player wird. Deswegen, aus dem Grund hat er auf jeden Fall übertroffen. Ja, A+ sogar.
Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass als er kam,
mit Cousins,
sie einen Franchise-Player hatten mit Cousins.
Ja, ja, ja.
Und Cousins erst das ist ja das Krasse. Also er hat mit Cousins gestartet und Cousins wurde erst im Januar getradet. Das war der,
im gleichen Januar. Jahr?
Es muss der Cousins wurde 2017 bis 2017 hat er bei den Sacramento Kings gespielt und du hast recht, die haben nicht mal zusammen gespielt, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Cousins wurde getradet im Februar 2017 und im Juni 2017 oder Juli 2017 wurde er gedraftet. Es war ein Neuanfang sozusagen, mit ihm.
Ganz kurz, du magst Cousins, wir erwähnen ihn nicht oft, aber wie immer, wenn wir den erwähnen, zieht euch einfach seine Highlights an.
Macht einfach. Er war letztens bei Paul George im Podcast, konnte mir die Folge leider nicht anhören, ich fand den Ton ein bisschen kacke, hab mit Kopfschmerzen gekommen, weil die haben das ein bisschen verkackt, weil das ist halt das bei Podcasts, wenn du Podcasts machst und das auch noch öffentlich machst, dann musst du mit Kopfhörern aufnehmen. Du kannst da nicht sitzen und ohne Kopfhörer darauf entspannt chillen, weil du hörst den Gegenüber von dir nicht, dadurch, dass im Publikum Zuschauer sitzen und sowas. Das ist ja rein logisch auch und audiotechnisch hörst du ihn nicht. Und aber dann sonst hattest du das haben Gefühl, die immer Kopfhörer? Nee, haben die ja nicht, aber da ist ja Raum ja ruhig. Da brauchst du ja nicht unbedingt. Und die haben, die waren.
Ach, das war die All-Star-Weekend, genau, wo der All-Star-Weekend aufgenommen hat. Okay. Ja.
Und deswegen haben die mal ins Mikrofon geschrien.
Stimmt, ja.
Du hast das Gefühl, sie schreien, weil er hört ihn nicht. Weißt du, was ich meine? Also, was macht ihr da? Aber ey, trotzdem, ne, coole Folge bestimmt gewesen. Höre ich mir auch nochmal durch an, aber ich liebe Paul George. Josh Jackson. Josh Jackson war der vierte Pick im 2017er Draft. So.
Und klar war bei George Jackson. Der schlechteste von allen.
Genau.
Also aus den Top 5 kann man jetzt schon vorwegnehmen.
Hundertprozentig, der schlechteste. George Jackson kam in die NBA. Man muss aber sagen, er kam in die NBA zu den Phoenix Suns damals. Nicht als Franchise-Player, das muss man klar sagen.
Ja.
Sondern als 3-and-D-Guy. Das war der Plan mit ihm. Ja. Das war der ultimative Plan. Aber halt ein 3-and-D-Guy, der wirklich nutzbar ist, ne?
Ja, als Rollenspieler anfängt, aber vielleicht so zweiter oder dritter Guy hinter Booker.
Genau. Er ist lengthy, ne? Ich glaube, über 2,3 Meter groß. Ist auch jetzt erst 27 Jahre alt, ne? Ist so alt wie De'Aaron Fox, wenn ich mich nicht irre. Ist ja auch nur ein Jahr im College gewesen. Sein erstes Jahr war richtig solide.
Ja, er war nicht schlecht. Ja,
er war nicht schlecht. 13 Punkte pro Spiel hat er gemacht. Hatte einen ganzen Steal pro Spiel, 4 Rebounds, hat aus der.
Er spielt immer noch? Ja, er ist noch bei den Kings?
Ja, er ist, aber ich glaube, er spielt, er hat diese Saison kein Spiel gespielt, oder?
Glaube ich auch nicht.
Ich habe vorhin nochmal geguckt, deswegen, wenn er jetzt doch gespielt hat, dann habe ich mich komplett vertan. Aber nein, ich lieg richtig, ja. Er hat diese Saison kein Spiel gespielt. Das letzte Mal, als er in der NBA Fuß auf NBA-Boden gesetzt hat, war 2021. In der Saison 21-22 bei den Sacramento Kings. Da war 24, das ist 3 Jahre her. Ich denke mal, seine NBA-Karriere ist over. Außer er kommt nochmal irgendwann wieder. Aber Stand jetzt ist vorbei. Er hatte noch ein gutes Jahr, das war in Detroit. Da hat er auch wieder
also sein Career-High sogar gehabt, was Punkteschnitt angeht. Der 13,4 Punkte im Schnitt. Also ein bisschen mehr als in seiner Rookie-Saison.
Genau, kam da von der Bank. Aber, was willst du sagen? Josh Jackson grundsätzlich, er kam mal 3-and-D-Guy an. Hätte er das so weitergezogen, ne, sag ich mal, mit 13 Punkten pro Spiel, hätte ich jetzt hier gesessen und hat gesagt, ich hätte dir ein glatte B+ gegeben. Weil defensiv, wenn du so überlegst, defensiv sogar, ne? Natürlich, ich hab's nicht mehr so krass im Kopf, aber er war ein guter Defender. Er ist lang, er hatte die Stils.
Ja, er war ganz
gut. Er kann gegen viele Leute verteidigen, er konnte gegen viele Leute verteidigen. Wenn ich mir jetzt die Third-Level-Stats angucke, von denen ich jetzt persönlich nicht so der riesigste Fan bin, aber wenn wir das mal machen würden, dann siehst du auf jeden Fall einige Zahlen, wo sich auch die Analytiker in den Mannschaften wirklich die Hände reiben würden und sagen würden, ey, genau solche Jungs brauchen wir in der Mannschaft. Aber ich weiß nicht, ob es an Injuries an Injuries lag oder an mentaler Stärke auch vielleicht, kann ja sein, dass es ihm einfach nicht gut ging oder was auch immer. Aber der Bruch kommt mir alles zu plötzlich.
Mhm.
So aus dem Nichts, so einfach vorbei. Und seitdem ist er halt auch nicht mehr in der NBA gewesen, ne?
Ja. Und er kam halt auch in eine Mannschaft mit den Phoenix Suns damals mit Book, natürlich glasklar als Franchise-Player, aber halt, das waren, ich überlege gerade, da war ja noch Eric Bledsoe in der Mannschaft. Da hast du relativ viele junge Spieler, aber du hast keine Identität. Also du konntest helfen, hast auch geholfen, aber es war jetzt nicht so, dass du da irgendwie den Unterschied machen konntest. Das war ein bisschen undankbar, weil, ja, selbst ein Book war halt erst in seiner zweiten Saison, also war halt schwierig so, ne? War halt eher eine Lottery-Mannschaft.
Ja, ganz schnell, bei ihm ist auch noch ganz interessant, er war damals der Star bei Kansas, ne? Für alle, die Kansas nicht kennen, in dem College war auch Joel Embiid. In dem College war auch hier ein weiterer kein 3-and-D-Guy. Bei ihm hat man schon mehr erwartet, aber auch von seiner Statur her würde ich sagen, Andrew Wiggins, auch aus Kansas, in die NBA gekommen, damals zu den Minnesota Timberwolves. Und ich denke mal, wenn ich jetzt so überlege, ne, Andrew Wiggins ist schon ein gutes Beispiel, was man vielleicht erwartet. Was so das Highest wäre, was man so gesagt hätte, geil. Natürlich, LeBron James, top, wenn er das wäre. Aber ich sag mal, wäre er so eine Art Andrew Wiggins gewesen, hätte ich auch gesagt, top. Also wirklich cool.
Ja.
Aber leider nicht. Weil er halt jetzt auch aus der NBA raus ist. Aber wir auch gesagt haben, wir werten nur seine ersten 4 Jahre. Und die waren ja nicht schlecht. Das muss man ja klar sagen.
Ja, das ist halt
das war Ding. Nicht schlecht. Er hat wirklich war okay. Er hat halt nicht so viele Spiele gespielt im zweiten und dritten Jahr. Aber war okay.
Ja.
Und wenn ich überlege, was wir anderen Leuten gegeben haben für die ersten 4 Jahre,
würde ich geben wir ihm jetzt?
C+ geben.
Ja, C+ ist okay.
Ne? Ist okay.
Ja.
Würde ich echt sagen, machen. Insgesamt.
Ja.
Fox haben wir A gegeben, glatte A, ne? Naja, Offense, weiß ich nicht. Wir können jetzt nochmal die Dinger durchgehen. Offense, hätte ich jetzt gesagt, bei den Erwartungen ist ein B- ist okay.
B-.
Ich weiß gar nicht, wie wir es letztes Mal gemacht haben. Man ändert es. Man ist wie ein Lehrer. Man ändert seine Noten Jahr für Jahr. defensiv finde ich es gut. Würde ich auch glatt B geben, vielleicht sogar A.
Ja.
Aber es ist immer schwer, das zu bewerten. Bewertung ans Potenzial. Da hat man wahrscheinlich ein bisschen mehr erwartet, aber an sich hat er das durchgezogen, was er machen sollte. Deswegen würde ich da auch auf ein C+ gehen.
C.
Und genau das gleiche auch beim Team mit einem C und dann bist du halt am Ende bei C+. So.
Ja.
So.
Aber jetzt kommen wir zum Third Pick des 2017er Drafts und dem besten Spieler, muss man ehrlich sagen, des Drafts, Jason Tatum.
Jason
zu den Boston Celtics, kam aus Duke, warte mal, wie fangen wir an bei Jason Tatum? Weil das ist halt so, direkt bei Offense?
Ja, können wir machen. Rookie.
Ich wollte jetzt schon direkt mit der Erwartung anfangen. Weil
Bro, bevor wir brauchen gar nicht viel Labe, das ist eine glatte A.
Ja, das sowieso.
Dass wir das klar.
Das ist eine glatte A. Da brauchen wir gar nicht diskutieren.
Ja, das ist glatt, 100%. glatt, eine A. Ja, aber mach weiter, ja. Fangen wir mit der Offense an bei ihm.
Ja, würde ich sogar A+ geben.
Ja, aber wir können erstmal durchgehen und dann nochmal die Noten am Ende geben, aber Offense, Bro, er kam Offense. Und sah und siegte.
Ja.
Er kam, sah und siegte. Und das ist das, was mich so stört heutzutage. Wir kritisieren Jason Tatum, Und wir auch, wir kritisieren ihn. Und das ist ja auch richtig, dass man Leute kritisiert. Ich finde es nicht gut, wenn wir Leute einfach off the hook lassen. Wir müssen darüber reden, wenn sie Failures hatten. Aber wir dürfen den Kontext nie vergessen. Jason Tatum ist gerade mal 26 Jahre alt.
Mhm.
26. Wisst ihr, warum er 26 ist? Eigentlich ist er 25. Der Mann hatte vorgestern Geburtstag. So.
Und hat einen Career Average von 23 Punkten.
Das ist doch das Verrückte.
Und 7 Rebounds.
7 Rebounds.
7 Rebounds ist krass.
Der Mann war stand jetzt schon in den Finals. Der Mann war stand jetzt schon in MVP-Wahlen, in den Top der MVP-Wahlen dabei. Der Mann war stand jetzt schon 2-mal oder 3-mal sogar in den Conference-Finals. Der Mann hat über LeBron James geblockt, gedankt als Rookie und ihn danach auch noch angeschrien. Das musst du dir mal vorstellen. Also, ich weiß gar nicht, was wir da viel zu kritisieren haben. Außer, dass er noch keinen Titel geholt hat.
Ja.
Das war's. Das war's. Nach Jahr 3 war klar, wer der Star dieser Mannschaft ist. Nach Jahr 3 war er dann auch jedes Jahr All-Star seitdem. Seit 2019 ist er jedes Jahr All-Star.
Und man darf nicht auch nicht vergessen, es war halt auch eine Zeit, wo der reingekommen ist, wo die Celtics, wo er viele Mitspieler hatte.
Ja.
Wo viel ausprobiert wurde, viel getradet wurde in der Franchise mit Danny Ainge damals noch. Wirklich halt ein Rebuild mit ihm und Jaylen Brown offensichtlich, aber halt Isaiah Thomas war dann da. Dann hat man es versucht mit Kyrie Irving und Gordon Hayward. Die hat ja auch alle überlebt. Und einfach nicht nur überlebt, sondern halt auch dafür gesorgt, dass er gezeigt hat, ey, Bro, ihr braucht keinen Star, ich werde zum Star. Ja, weißt du? Und das ist halt krank in dem Alter. So jung, weil wie viele Jahre kam er? 19 oder 20 kam er halt in die 19, Liga, ne?
19.
Das ist schon heftig. Ja, also
2017 kam er in die Liga, ist 98 geboren, ja, mit 19.
Krass.
Also wirklich krass. Vielleicht sogar mit 18, wenn er 19 im Jahr geworden ist. Aber er könnte 19, ist ja egal. Auf jeden Fall war er sehr jung.
Ja, 19.
Ja. Und was, also grundsätzlich auch Defense könnte man über ein A-B-Plus reden. Die Erwartung war jetzt vielleicht keine, dass er so ein Star-Defender war.
Nee.
Wird, eigentlich ist das auch ein A. Weil, wenn du so überlegst, er war nie ein schlechter Defender. Ein Imi Udoka.
Und er ist immer besser geworden,
genau,
muss man sagen.
Genau, Imi Udoka hat ihn einfach nur zu einem noch besseren Verteidiger gemacht. Das ist es halt am Ende so. Also, natürlich ist Jaylen Brown der bessere Verteidiger. Marcus Smart auch. Aber dafür hatte er halt viel mehr offensive Aufgaben und auf Platz Nummer 3 gepickt. Wenn du dann noch überlegst, wer über ihm gepickt wurde, ne, unter den Top 5, was du natürlich auch ein wenig mit betrachten musst. Und dann siehst, dass er und De'Aaron Fox halt auch die einzigen All-Star sind in diesem Draft. Und dann ihn auch noch vergleichst mit den anderen Jungs, die noch kommen, also in den nächsten Draft, die nächsten Wochen, beziehungsweise
weißt du, was ich mir gerade denke? Ganz kurz. Weil du das erwähnt hast mit dem anderen und ich wollte gerade sagen, ey, die Lakers haben ja an zweiter Stelle gepickt. Ne? Wir kommen gleich dazu, wen sie gepickt haben. Die meisten werden es wahrscheinlich schon wissen. Aber im Nachhinein wollte ich gerade sagen, ey, die Lakers werden sich denken, die denken sich bestimmt immer noch, warum haben wir nicht ihn gepickt?
Ja.
Aber dann, weißt du noch, was ich letzte Woche gesagt habe bezüglich Brandon Ingram? Natürlich war das auch einer der Gründe, warum sie Jason Tatum dann nicht an zweiter Stelle gepickt haben.
Ja.
Weil die hatten die gleiche Position schon, ein Jahr vorher gepickt.
Ist ja auch verständlich gewesen.
Aber Frage an dich jetzt.
Ja.
Hätte Tatum einen anderen Impact auf die Lakers gehabt?
Safe.
So?
Safe.
Meinst du, weil ich hatte letzte Woche, ich weiß noch, es war halt eine schwierige Zeit so. Bei den Lakers, egal wer da gelandet wäre, es wäre undankbar für ihn und es hätte nicht geklappt irgendwie.
Ich glaube, er wäre jetzt
unter anderem und halt auch Rebuild-mäßig.
Er hätte halt wahrscheinlich nicht sein eigenes Team und höchstwahrscheinlich wäre er auch im Trade weggegangen. Das darf man nicht vergessen.
Ja, ja, ja.
Weil damals sind ja Lonzo und Brandon Ingram zu den Pelicans für AD gekommen.
Ja.
Die Frage ist, ob man vielleicht im zweiten Jahr müsste das ja gewesen sein.
Vielleicht wäre er ja der Ja, sag
zu Ende. Genau, vielleicht wäre er der Typ gewesen, den du siehst und sagst, das ist er, das ist er.
Und vielleicht wäre er ja der in der Situation auch der Kuzma gewesen, genau, der außen vor bleibt.
Ja, genau,
erstmal,
kann sein.
Erstmal bleibt so, ne?
Kann ja, sein. Ja, kann, ja. Kann ja echt sein in der Diskussion.
Weil Kuzma ist ja dann später
hoher Pick, aber ja, das ist immer schwer zu sagen, ne? Weil wie du sagst, die Situation muss passen. Am Ende des Tages kam er zu einem Boston-Team, das mit Isaiah Thomas, nee, das war ohne Isaiah Thomas, das war Isaiah Thomas Injured Season, wenn ich mich nicht irre. Oder oder war das Kyrie Season? Wo Kyrie rübergegangen ist?
Nee, Kyrie kam.
Warte. 2015? Doch, das kann sein. 2015 haben die Golden State gewonnen. 2016 haben die Cleveland Cavaliers gewonnen. Und 2017, in der Saison 2017, vor der Saison 2017. Oder zur Saison 2018.
Ja, das kommt sogar hin.
Kommt irgendwie hin. Vielleicht, dass das doch die Saison mit Kyrie war, ja. Und wo er dann verletzt war und die dann mit diesen jungen Wilden bis in die Conference Finals gekommen sind. Mit Jason Tatum im ersten, mit Jason Tatum im ersten Jahr, mit Brown im zweiten Jahr, mit
Smart im dritten Jahr. Schau jetzt nach, wer alles in seinem ersten Team war. Also ich glaube, es war auf jeden Fall, wie heißt der, Avery Bradley war, glaube ich, noch da.
Ja, Bradley müsste safe noch da gewesen.
Nee, das ist nicht mehr. Nee. Da war halt schon Jalen Brown, wie gesagt, schon.
Genau. Smart.
Ja, Kyrie Irving.
Ja, genau.
Gordon Hayward, das war das war die erste. Ja. Marcus Morris damals.
Heißt, als er kam, hatte man ja sogar seinen Franchise-Player, wenn du so überlegst, mit Kyrie.
Ja.
Also wäre er natürlich geblieben, ne? Boston hasst ihn gefühlt immer noch, aber habt ihr Pech gehabt.
Am letzten noch ausgebuht.
Ja, letztes Spiel war wieder da. wieder gut.
Ja, das ist schon krass.
Ja. Also, Offense A.
Ja, 100%.
Defense, guck mal, ich bin sogar noch korrekt. Wir geben A-, weil wir sind ein bisschen kritisch.
Ja.
Erwartung ans Potenzial, A. Also glatt A. Ja. Erwartung vom Team, mehr A geht nicht. So.
Ja, doch, A+.
Und insgesamt, so. Wir können über A+ reden, ich lasse jetzt bei A einfach. Ja. Ne? Aber ihr wisst, was gemeint ist. Wenn man überlegt, was bei ihm erwartet wurde, was bei Fox erwartet wurde, finde ich komplett A bei beiden, komplett okay. Vielleicht sogar ein Stückchen mehr A als bei Fox. So, jetzt kommen zwei schwierige Modelle. Also zwei sehr schwierige Modelle. Und wir fangen jetzt erstmal bei Lonzo an.
Ja.
Das Ding ist, das ist jetzt mit diesen 16er, 17er, 18er wird auch noch kompliziert. Sehr schwer, weil die halt jetzt schon raus aus den Rookie-Jahren sind und du das vergessen solltest, aber das halt nicht komplett vergessen kannst. Das ist halt sehr schwer, das einfach aus dem Kopf zu schieben.
Das ist ja normal.
Ist halt einfach so. Aber wenn wir uns Lonzo Ball angucken, ich fasse nochmal zusammen. Es gibt in der NBA kaum einen Spieler, der mit einem krasseren Pflaster in die NBA gekommen ist als Lonzo Ball. Wenn ich sage, er kam in die NBA mit Erwartungen, die unfair gewesen sind, dann ist das so. Wenn ich sage, er ist mit Erwartungen in die NBA gekommen, die glatt an den von LeBron James ankommen, dann ist das vielleicht nicht komplett das Level.
Ja,
aber von der PR her, ich weiß nicht, ob es einen Spieler gab, der mehr PR bekommen hat als er durch diese ganze Ball-in-the-Family-Sache.
Der bei, über den man bei First Take zum Beispiel mehr geredet hat, als er im College war, als der, allgemein über irgendjemand über, anderes Spiel,
in irgendein der NBA. Anderes
Spieler in der im genau. College.
Ja, im College sowieso und über
allgemein, sowieso College-Spieler.
So. Bruder, seine UCLA-Games wurden, manche werden sowieso nationwide ausgestrahlt, aber sein First Game wurde nationwide ausgestrahlt. Jeder wollte sehen, wer ist denn dieser Junge? Wer ist das? Wer ist das von diesem Vater, der die ganze Zeit labert?
Gab nicht viele, die so einen Hype hatten.
Finde ich nicht. Und wenn du das halt im Hinterkopf behältst und dann auch noch im Hinterkopf behältst, dass er nicht nur zu irgendein Team gegangen ist, sondern auch noch zu dem Team, in dem er geboren, wo er aufgewachsen und geboren ist, und zwar bei den Lakers gedraftet wurde, und dann behaltet noch eine weitere Sache im Kopf. Magic Johnson war damals der GM der Lakers und hat gesagt, du wirst der nächste Magic Johnson und
Bro, dein Trikot, vorbei,
dein Trikot wird auch bald da oben sein.
Da war schon vorbei, Bruder.
Da war vorbei.
Okay, vom Spielstil war auch, ich habe seinen Spielstil geliebt, so, weil ich liebe diese Pass First Point
Guard. Playmaker.
Er war halt ein Playmaker und kein Scorer. Ja. Von Anfang an, man hätte wissen müssen, dass er auch eventuell kein Scorer wird in seiner Karriere.
Ja.
War halt noch nie, auch mit seinem Wurf ist ein bisschen, ne, unorthodox.
Ja.
Klar, sieht man auch bei Tyrese Haliburton zum Beispiel jetzt, dass es auch klappen kann.
Mhm.
Aber er hätte es ein bisschen fixen müssen.
Hat er ja.
Hat es auch ein bisschen gefixt, muss man sagen. Ja. Wurde dann von Jahr zu Jahr auch ein bisschen besser dann. Aber man hätte, das war halt einfach zu viel so.
Ja.
Und wir kommen wieder dazu. Lakers war halt Chaos pur, so zu der Zeit.
Komplett.
Auch mit Magic Johnson, okay, hat auch unter anderem gute Arbeit geleistet, so, aber nicht komplett. Und dann sowas von sich zu geben, da war schon vorbei, Digga. Also das ist so, kannst du doch nicht sagen. Also bei aller Liebe, so, also er hat schon genug Druck. So, ganze Land redet schon über ihn, bei dem er im College ist.
20 Jahre war er da. Ja. Schon in der Highschool war er das Gespräch. Er hat ja dann auch noch im letzten Highschool-Jahr mit LaMelo und seinem Bruder LiAngelo gespielt, was ich immer noch richtig geil finde. Das ist eine Sache, ich glaube, davon träumt jeder, der Brüder oder auch mit seinen Schwestern zusammen spielt oder so, einfach mit denen zusammen im Team zu spielen oder wenigstens gegen die zu spielen. Ja, grundsätzlich muss ich aber sagen, wenn du seine Karriere nüchtern betrachtest, ist das nicht schlimm. Er ist ein geiler Playmaker.
Ja.
Und die letzten Jahre sind halt riddled wegen Injury. Er hat letzte Saison gar nicht gespielt und wird auch diese Saison nicht spielen.
Mhm.
Und die Saison vor der letzten hat er auch nur 35 Spiele gespielt. Am Ende des Tages werden wir hier sitzen und sagen, er wird 2,5 Jahre kein Basketball spielen. Und wir wissen auch noch nicht genau, ob er nächstes Jahr wieder zurückkommt. Das ist Stand heute nicht klar. Und so hart das halt, ist.
Man weiß jetzt schon, es wird ein What-If-Spieler.
Genau, man würde ja, genau, es wird ein großer What-If-Spieler, was vor allem sein Playmaking angeht, wie du gerade gesagt hast. Lonzo wurde geholt und für die Leute bei den Lakers, ich glaube, die Leute, die oben bei den Lakers gearbeitet haben, die wussten, dass er keine 30 Punkte scored. Die hätten vielleicht oftmals LaVar Ball den Mund zugeklebt und gesagt, bitte halt die Klappe, weil du machst aus deinem Sohn gerade jemand, der er nicht sein kann bei den Lakers.
Und sein wollte auch muss man nicht sagen. Sein,
genau,
Lonzo Ball wollte. War halt nie der Spieler, der er war selber jemand, er hat selber auch gesagt, Digga, ich bin keiner, der halt scored.
Ja.
Ich bin einer, der seine Mitspieler besser, wirklich freiwillig und gewollt besser machen will. Und das hat er halt immer getan und das wollte er ja halt auch. Der meinte auch selber, Digga, also das ist mein Spielstil ist halt was anderes als das, was mein Vater sagt. Und, das,
sein Mindset habe ich trotzdem gefeiert, denn ihr dürft eine Sache nicht vergessen, in seinem ersten Spiel war sein Gegner, wenn ich mich nicht komplett irre, das waren die Clippers gegen keinen Größeren als Patrick Beverley, der ihm die Hölle heiß gemacht hat. Gegen die Clippers. Hat ihm komplett die Hölle heiß gemacht. Stimmt,
das weiß ich, ja.
1 von 6 hatte er damals aus dem Feld. Im ersten Spiel, 1 von 3 von der Dreierlinie. Den einzigen, den er gemacht hat, war ein Dreier. Trotzdem hatte er 9 Rebounds und 4 Assists in dem Spiel. Ne? 1 Steal, 1 Block. Hat trotzdem Statsheet gefüllt und hat im zweiten Spiel gezeigt, was er meint mit ich kann's. Hat 12 von 27 aus dem Feld gehabt, hat insgesamt 29 Punkte gemacht, dazu 11 Rebounds, 9 Assists. Hatte im zweiten Spiel fast schon ein Triple-Double. Und du hast direkt gesehen, okay, der Mann ist nicht schlecht, das ist ein guter Typ, der kann Basketball spielen. Das Ding ist, er muss nur Zeit bekommen. Ne? Mit 19 Jahren war er da schon, mit 20 Jahren war er da dann am Zocken. Mit fast 20 Jahren, sorry. Ja. Und ja, also grundsätzlich würde ich aber bei den Noten, wenn wir jetzt mal durchgehen würden, Offense, würde ich halt schon, wenn ich die ersten Jahre angucke. Natürlich, das ist nicht Tatum. Das ist auch nicht Fox, wenn ich die ersten 4 Jahre angucke. Aber das ist trotzdem ein B.
Ja.
Was vor allem sein Playmaking angeht, was vor allem sein Playmaking betrifft, so. Bei Josh Jackson bin ich einen runtergegangen auf C plus 0, damit, weil wir haben ja gerade ein B minus gegeben. Das kann ich nicht verantworten, wenn wir hier noch ein paar Spieler haben, die mehr kriegen werden.
Ja.
ist ein B für mich gewesen.
Ja.
Top. Also, er kam ja nicht als Scorer, wie du gerade gesagt hast. Er kam dafür, ein Point Guard zu sein und diese Aufgabe hat er ja erfüllt. Grundsätzlich. 18, 19.
Es war halt blöd allgemein, die Tat, also darf nicht vergessen, er kam halt genau in der Zeit, wo unter anderem auch natürlich wegen Steph Curry die Scoring Point Guards dann immer krasser wurden.
Ja.
Und da halt wirklich jede Nacht du gegen einen richtig krassen Point Guard gespielt hast. Und er war halt eher so der Oldschool. Er war irgendwie gefühlt 10 Jahre zu spät geboren, ne?
Ja, war er auch. Er wäre für früher so ein, in der Zeit mit John Stockton wäre noch besser gewesen, aber auch schon Mitte der 2000er wäre noch viel auch richtig geil gewesen.
Was ich im Nachhinein auch erinnert mich ein bisschen so an Darren Williams, aber halt scoring-wise nicht so krass, nicht so natürlich. Krass, ne?
Ja,
aber was, so vom Spiel ist ein bisschen.
Was aber auch zu sagen ist, seine Dreierquote hat sich halt komplett verbessert, ne? Seine Dreierquote und viel wichtiger, finde ich, im vierten Jahr hat sich seine Freiwurfquote noch krasser verändert. In den ersten beiden Jahren war ein 40%.
Boah, stimmt, die war auch Schrott.
Freiwurf, das ist komplett Katastrophe gewesen. Eine komplette Katastrophe.
Ja gut, aber dann können wir auch kein B geben, Bruder. Weißt du?
Ja, aber das vierte Jahr gehört ja dazu. Da kam dann die krasse Steigerung. Mit 78%.
Ja, aber.
Und sein Playmaking war ja da. Wir können uns auf ein B, ich würde nicht, vielleicht kein B, aber ich würde ein B-minus machen. Weil ich finde C schon sehr krass. Weil dafür hat er schon einiges gemacht.
Ja, B-minus, ja. Ja.
Defense ist für mich eigentlich schon fast ein
Defense A-minus. B.
B?
B auf jeden Fall. Mindestens B, ja.
Also mindestens. Ja, dann B-plus, ja. Sag ich. Weil Defense, er war, also defensiv fand ich immer heftig.
Ja, defensiv war er echt
war immer da. Also
ja.
Er war in den Passwegen, er war der beste Verteidiger der Guards immer oft in seiner Mannschaft. Vor allem die ersten beiden Jahre bei New Orleans wurde über seine Defensive krass geredet. Also da habe ich kaum was zu bemängeln, würde ich sagen. Aber jetzt kommt's mit Erwartungen.
Hat halt viel von, muss man sagen, bei Lakers viel von KCP gelernt.
Ja,
und dann bei den Pelicans von Jrue Holiday. Ja. Also
hatte da gute,
auch gute Backcourt-Defender neben sich, ne?
Ja. Erwartungen ans Potenzial. Ich sag selber, ich habe ein bisschen mehr noch erwartet. Muss ich sagen. Ich muss aber.
Du hast noch mehr erwartet, als was. Ja. Wie ein bisschen mehr.
Ja, ich sag ja. Ich wollte gerade sagen.
Wes viel kennt mehr mich, hast du erwartet.
Wes kennt mich aus der Zeit noch. Ich habe diese Ball in the Bruder, Family gesuchtet.
Gesuchtet. Du hast in den Himmel gelobt, wie sonst was.
Gesuchtet.
Ich hab damals Familie schon gesagt, Bruder, chill.
Ich hab diese Familie geliebt. Aber Bro, wenn wir ehrlich sind, hätte er sich nicht verletzt, wäre er da.
Chill. Was?
Hätte er sich nicht verletzt, wäre er ja da.
Wäre er auch nichts.
Was? Doch, Bro, hör auf.
Guck mal, wegen der Offense.
Guck mal, wie gut er die Bulls gemacht hat.
Wegen der Offensive. Ja, aber im Endeffekt, bezüglich der Erwartungshaltung, wäre er niemals gerecht geworden, meiner Meinung nach.
Ja, vielleicht kein Super-Duper-Star. Was,
weil dann wäre sein Vater noch schlimmer geworden.
Hey. Ich bin immer noch geschockt, dass er so ruhig ist, weil sein Kleiner ist eigentlich richtig stark.
Ja, man, schön. Ja.
Aber also, weißt du, was richtig krass ist? Guck mal, wir gehen jetzt wieder in die Klatsch und Tratsch Presse. Vater hat bei Ball in the Family, und damit ihr wisst, dass ich ein krasser Fan bin, ich weiß noch, was er genau gesagt hat. Er meinte zu Melo, zu Jello und zu Lonzo, sucht euch Frauen wie eure Mutter, Frauen, die, also, weißt du, die dich stärken in dem, was du machst, ne?
Das ist gut beschrieben.
Und wenn du jetzt überlegst, ne? Mein guter LaMelo Ball ist mit einer zusammen, die 15 Jahre älter ist als er. Die wurde, glaube ich, an jedem Körperteil gespritzt. Die ist 15 Jahre älter als er.
Tschüss.
Die ist 38 oder 37, der ist 23.
Zusammen? Der hat ein Kind zusammen, oder nicht?
Der Instagram-Model natürlich. Ja, wie heißen die ganzen? Fashionova. Und auf der anderen Seite, der andere Jello Ball ist mit einer zusammen. Die ist, glaube ich, bekannt dafür, in jedem Trash-Format in Amerika dabei gewesen zu sein. Und die kriegen jetzt auch ein Kind.
Wer? Wer von denen?
Jello ist Balls Freundin.
Echt?
Ja, okay. Die kennt man irgendwo her. Du musst mal gucken. Die sieht halt aus, weil wenn die sich so schminken, manche, die sehen dann alle gleich aus, habe ich mal das Gefühl. Es tut mir leid. Aber das ist so. Es tut mir leid. So. Das ist wie wir Jungs. Wenn die Hälfte meiner türkischen Brüder mit einem Fade und einem Bart rumlaufen, dann sehen sie sich halt ähnlich. Oder wenn wir Ghana hier mit unserem Fade hier links rumlaufen, dann sehen wir uns auch ähnlich. Und tschüss, so ist das
Bruder,
da auch.
Was ist das denn, Digga?
Hey, was?
Ja, kann ich sagen. Deine Zunge. Nein, ich meine, Bruder, positiv. So, damn.
Nee, aber Spaß. Ich finde das voll traurig bei der Familie, Mann. War voll Fan von denen. Und irgendwie ist nix bis jetzt. Vielleicht noch.
Genau das, als hätten die das mit Absicht gemacht, Bruder. So, der Vater hat sie sogar gewarnt, Bruder.
Er hat die gewarnt, Junge. Er hat die gewarnt. Ich weiß noch, als Dings sein Tattoo gemacht hat. Bro, guckt euch bitte die Folge an, wo Jello sich sein Tattoo macht.
Die erinnere ich mich noch. Ja, ja.
Lavar hasst Tattoos. Der Vater von denen hasst Tattoos. Und keiner von denen hatte Tattoos. Und dann ist Jello mit einem Tattoo nach Hause gekommen. Also die waren in so einer Kryo-Dings und musste sich natürlich ausziehen. Er wollte sich nicht ausziehen. Kommt raus. Mhm. Guck mal, wenn ihr ein Tattoo macht und ihr wollt nicht, dass eure Eltern das erfahren, was macht ihr für ein Tattoo? Ihr fangt an mit was Kleinem. So was richtig Winzigem. Irgendwo am Körperteil. Weißt du so. Er hat sich auf die Brust, seine ganze Brust war voll tätowiert. Du dachtest dir, was? So fängst du an mit deinem ersten Tattoo? Also
kennst
bitte.
Du die sich, das war bei Dings, Digga. Das war so witzig, hab ich letztens nochmal angefangen, die Serie WhatsApp Dad.
Ja. Welche Folge?
Wo Junior, das war relativ am Anfang der ersten Staffel, wo Junior sich auch tätowiert
hat. Tattoo gemacht hat, ne? Ja.
Und Dings hat den beleidigt, der hat den so fertig gemacht, seinem Dad. Und dann, das Tattoo war halt so am Arm.
Ja. Yeah.
Und dann geht er zu seiner Mutter und dann seine Mutter hat ihn auch beleidigt, so, ne? Und dann hat sie ihn gefragt, warte mal, was steht denn da? Und er sagte so, Mom, mit Herz, so. Und dann sagt sie so, dann ist okay. Genau. Und der hat sich so angeguckt, Digga. Michael, Digga, genau. Das war so witzig.
Am Ende war das ja sogar Abwaschbar, wenn ich mich nicht irre, oder? Ich weiß gar nicht mehr.
Nein, war echt.
War echt, ne? Also sollte echt sein. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe voll lang nicht mehr geguckt. Ich habe vor 2 Jahren oder 1 Jahr habe ich WhatsApp-Date wieder geguckt.
Ja, das Geile ist jetzt auf Netflix.
Ach, ist auf Netflix?
Ja.
Ach, krass, okay. Bro,
ich habe direkt geguckt.
Ey, Leute da draußen, guckt euch WhatsApp-Date an. Ich sag's euch, wie es ist. Eine
wie
der
lange ich darauf
besten,
gewartet habe, dass es irgendwo ist.
Eine der besten Serien, die es so, also was vor allem so schwarze Familien und so angeht, richtig witzig. Ja, ja. Ich glaube, da kommt nur Dings ran. Alle hassen Chris mit von, also wenn wir diese Art von Serien nehmen.
Ja.
Erwartung vom Potenzial. Ja. Das ist halt, es ist schwierig bei ihm, muss ich sagen. Ich würde B- sagen, weil die Erwartungen so unterschiedlich waren. Wie du sagst, meine Erwartung war 10-mal höher als das, was du gesagt hast. Ist oft so. Aber er hat ja schon ein wenig das gemacht, was er, vor allem im letzten Jahr bei New Orleans. Wenn du dann
sagen
guckst.
Sagen wir B, stimmt. New Orleans vergisst man manchmal.
Erwartungen vom Team. Die Lakers haben mehr erwartet, muss man klar sagen. Für die war das ein glattes, fast schon ein F, wenn man so überlegt, oder ein D, würde ich eher sagen. Aber New Orleans hat eigentlich genau das bekommen, was sie erwartet haben.
Ja. Sagen wir C.
C einfach, ne? C plus irgendwie so um den Dreh.
Weitermachen.
Ja, dann würde ich sagen, im Schnitt ist das Ganze hier ein B- und dann können wir direkt durchziehen zum ersten Pick und zwar zu Markel Fultz. Ja. Markel Fultz kam damals aus Washington, ne?
Oder? Noch ein Problemkind, ja.
Kam aus
Washington Huskies.
Washington Huskies, wollte gerade Washington State sagen, er kam von den Washington Huskies. Ich persönlich
oder? Kannte ist ihn ja Washington.
Vorm Draft kannte ich. Du hast von Tatum was gehört, weil er bei Duke gespielt hat, von Ball was gehört, damals. Du hast sogar was von Fox aus Kentucky gehört, Jackson auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch damals, als Fultz dann auf einmal auf die 1 gesprungen ist, war bei mir so, wer ist das überhaupt?
Na,
also bei mir war
das so auf einmal.
Für mich war das
komplett. Er hatte halt nur diese eine Saison und diese Saison hatte er sehr gut gespielt. Es war halt eine kleinere Schule so an sich, kleineres College. Aber er war schon krass in diesem einen Jahr halt.
Er war auch gut.
Das war genau ausgerechnet in dem Jahr, wo.
Ja. Ne? Er war auch gut, nur ich muss halt sagen, wie gesagt, bei mir, ich hatte ihn gar nicht auf dem Schirm. Gar nicht, muss ich ehrlich zugeben. Seine Stats krass, ne? 23 Punkte, 5,9 Assists, 5,7 Rebounds. Ich verstehe, warum man ihn auf 1 gepickt hat, ne? Man hat sich erhofft, einen Allrounder zu kriegen. Du brauchtest keinen Franchise-Player per se, weil du hattest halt Embiid und Ben Simmons bei den Philadelphia 76ers. Du brauchtest aber auf jeden Fall einen, der dir Contribution gibt. So.
Ja, von der Vorstellung her, vom Grundgedanken hätte der eigentlich perfekt gepasst.
So, ja, genau.
Muss man sagen.
Von dem,
er war halt ein Scoring Guard, ne? Ja. Eigentlich, er war kein richtiger Point Guard, so. Ein Shooting Guard hätte man sagen müssen.
Ich sag mal so, du hättest dir vielleicht nochmal jemanden gewünscht mit einer besseren Dreierquote. Man muss aber auch als Philadelphia 76ers dann gucken, wer denn alles im Draft war. Und du hättest Lonzo Ball nicht picken können, weil du mit Ben Simmons eigentlich schon einen Spieler hast, der diese Aufgabe übernimmt.
Das hätte keinen Sinn gemacht.
Genau. Du hättest vielleicht Tatum picken müssen dann. Genau. Weil Jackson und Fox ist dann wieder eine andere Sache. Jackson wäre kein erster Pick geworden. Und Fox ähnliche Sache dann mit Ben Simmons da auf der Point Guard Position. Deswegen wäre Tatum eigentlich die bessere Wahl gewesen, vor allem in diesem Draft. Ja, grundsätzlich
100%.
Grundsätzlich hast du mit Fultz in der Offense nicht das bekommen, was du erwartet hast. Auch natürlich hat Orlando dann schon das bekommen, was die erwartet haben, weil die halt 2 Jahre wussten, was er ist. Aber
ja,
auch die haben jetzt, man kann ja jetzt nicht sagen, die haben, man kann nicht sagen, ich habe jetzt die Erwartungen runtergeschraubt. Am Ende war er immer noch ein First Pick, das darf man nicht vergessen. So.
Das ist halt das Ding.
Defensiv, wie fandst du ihn defensiv?
Defensiv war er schon gut.
Ja, ne?
Ja.
Habe ich gerade auch gedacht. Er ist ja jetzt ein guter Verteidiger, ne? Wenn er spielt, ist er halt da. Das Ding ist halt beim Markel Fultz, das ist das, was am Ende der Genickbruch ist. Er war nie fit. Insgesamt hat er 14 Spiele im ersten Jahr bei Philly gespielt und 19 Spiele im zweiten Jahr.
Und man darf nicht vergessen, er hatte auch ein mentales Problem, ne?
Genau.
Muss man sagen. Wie Ben Simmons auch. Also er hatte auch nie, also Freiwurfquote, meine ich, habe ich jetzt nicht vor mir liegen, aber ich glaube, ich war auch nicht so gut.
Unterirdisch. Erst bei Orlando war sie gut. Bei 89% hat er sogar.
Ja, das war auch ein Problem.
Aber waren nur 8 Spiele. Aber gut.
Ja.
Ja.
Schwierig.
Ist schwierig, defensiv gut, muss man sagen. Offense, ja, Erwartungen vom Team. Also muss ich trocken ehrlich sagen, ist eine glatte F. Also da können wir auch nicht drum herum reden. Weil das, was Philly erwartet hat, und natürlich, wir können jetzt sagen, Orlando weiß, was die bekommen haben, aber wir müssen auch so gucken, was vor dem Draft ein bisschen erwartet wurde. Nicht einfach jetzt ab Player 3 gucken. Also, gut, haben wir bei Lonzo vielleicht fairerweise ein bisschen so gemacht. Das ist vielleicht jetzt doch ein bisschen unfair. Aber,
In welchem Trade wurde er nochmal rübergeschickt? Ein Tobias-Harris-Trade, glaube ich, ne? Kann das sein?
Nee, Tobias war schon da, weil der Tobias-Harris-Trade, Tobias war schon da, weil bei Tobias war 18-19 die Sache, ob du Jimmy behältst oder ihn.
Ah, stimmt.
Genau, da haben die doch Jimmy dann den großen Vertrag gegeben. Das muss ein anderer Trade gewesen sein. Ich weiß aber gerade selber nicht, welcher. Ich guck gerade wegen Tobias Harris auch nochmal, dass ich nicht falsch liege. Ja, Tobias ist seit 2019. Ist er bei Philly. Warte mal. Haben die Philadelphia 76ers Jimmy Butler abgegeben, damit sie Tobias Harris diesen Big Contract geben können?
Ja, das war ja andersrum.
Aber Tobias kam von den Clippers, ne? Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein Three-Team-Trade war, aber er kam von den Clippers auf jeden Fall.
Ja, ich sehe gerade, die Magic, warte mal, was, hä? Die Sixers haben Jonathan Simmons, einen First-Round-Pick und einen Second-Round-Pick bekommen.
Ja.
Also das ist auch,
das zeigt wieder, ne? Für den ersten Pick.
Gefühlt gar kein Wert, für den ersten Pick. Eigentlich sogar, in dem Sinne sogar gut, was sie bekommen haben, aber irgendwie auch, weißt du?
Jonathan Simmons, erster Pick, erst Runden-Pick, ne?
Ja.
Ja. Ja.
Weiß crazy. Nicht.
Aber Phillies, ich muss aber auch sagen, ne? Phillies, hier, wie heißt der Slogan nochmal?
Trust the Process.
Trust the Process ist kompletter Rotz.
Ja, ja.
Also, tut mir leid für euch Philly-Fans da draußen, aber es ist kompletter Rotz.
Ja.
Kannst du zusammenfassen, wie du willst. Am Ende des Tages von Trust the Process ein Spieler rausgekommen.
Von gefühlt, allgemein 17. So insgesamt gefühlt Bruder. 20 First-Round-Picks und davon Top-3-Picks hast du bestimmt 6-7.
Jahlil Okafor war der erste Pick. Das war, glaube ich, sogar der allererste von allen.
Ja.
Du hattest Jahlil Okafor, Nerlens Noel, du hattest diesen Guard, der als 12. Pick kam, wie hieß er nochmal?
Oh, Michael Carter Williams.
Michael Carter Williams, der in seinem ersten Spiel die Miami Heat auseinandergenommen hat. Das war auch einer der ersten. Nerlens Noel habe ich schon gesagt.
Die Miami Heat, Big Three sogar, ne?
Big Three. Damals. Du hattest ja dann Joel Embiid. Damit hattest du, in einem Jahr hattest du Nerlens Noel, Joel Embiid und Jahlil Okafor zusammen in einer Mannschaft. Ohne Sinn. Komplett ohne Sinn. Du hattest dann noch Ben Simmons. Das war dann dein Heilsbringer. Sollte dein Heilsbringer werden. Und dann hast du auch noch Markel Fultz bekommen. Lasst mich nicht sagen, ich habe vielleicht noch jemanden vergessen. Aber Bruder, das sind 6 Spieler, wo du die Hoffnungen gemacht hast. Das
ist bestimmt noch jemand.
6 Spieler insgesamt, wo du die Hoffnungen gemacht hast. Insgesamt muss man sagen, du nimmst Michael Carter-Williams raus, weil er das irgendwie auch übertrumpft hat in seinem Rookie-Jahr. Aber Bruder, ansonsten haben nur 2 Spieler ansatzweise das gezeigt, was sie zeigen sollten. Ben Simmons und Joel Embiid. Und mit Ben Simmons hast du am Ende Streit gehabt.
Alfred Payton haben die noch gepickt, stimmt.
Ja, aber das war
eher... Auf 10?
Ja, 10. Pick, ne?
Auf 10?
Ja, wie Michael Carter-Williams mäßig.
Ja, Michael Carter-Williams war auch 11.
Ja, 11, genau. Ja,
ja. Ja. Wir hatten noch eher Markel Fultz. Mikal Bridges. Und dann haben die einen Mikal Bridges dann auch weggeschmissen sozusagen, ne?
Ah, okay.
Überleg mal, der.
Aber beim Draft dann wahrscheinlich weggeschifft.
Also mal gucken.
Der hat ja niemals bei Philly gespielt. Haben die, oder?
Doch.
Von hat den Sixers Mikal gepickt. Bridges Spieler
gespielt? Damals hatte, ja, bei den Sixers war der.
Oh mein Gott.
Ja, aber nicht lange halt, ne?
Oh Gott, ja, okay.
Zählt Tyrese Maxey noch? 2020 Na, Draft, zählt das noch rausnehmen dazu?
Das ist schon neu.
Das der war gut. Aber trotzdem bleibt halt bei 2 Picks dann, ne?
Ja, ja 3 dann. Ja. Also man muss ja sagen, Ben Simmons hat ja schon, die sind mit ihm bis in die Eastern Conference Semifinals gekommen. Er hat ja auch gute Spiele gemacht. Er war Defender, das hatten wir als letzte Woche schon gesagt. Aber mit Markel Fultz hast du echt in Klo gegriffen. Und das nicht, weil er nicht kann, sondern weil es mental einfach nicht gepasst hat. Muss ich, glaube ich, das ist es am Ende. Und dann kommt halt hinzu, dass du wirst nicht in San Antonio groß, sondern auch noch in Philly. Und Philly ist anstrengend. Mhm. Also wirklich, das ist eine anstrengende Kultur dort als Spieler. So, die werden Ben Simmons in 100 Jahren nicht verzeihen, was er gemacht hat.
Ja, Mann.
So, das müsst ihr euch mal vorstellen. So, Offense würde ich sagen.
Oh, diese Picks, Digga, wenn ich mir die angucke.
Während du das machst, sag ich mal und du kannst crazy. Ja, nein sagen. Offense ist für mich glatt ein D. Tut mir leid.
Ja, 100%.
Guck mal, ich will ihm in der Defense ein B- geben, weil ich will ihm ein bisschen was geben, Bruder.
Ja, würde ich auch
machen. Weil ich kann das nicht ganz bewerten, deswegen ja. Defense auf jeden Fall B-. Erwartung ans Potenzial, tut mir leid, aber ich habe mehr erwartet. Mm. Sogar wenn ich nur über einen Defender spreche, der, nein, er kam
als Scorer. Aber du hast doch vorhin gesagt, von den anderen hast du ja mehr erfahren, so in dem Sinne, waren mehr im Rampenlicht. So in dem Sinne. Ja, mit den anderen Picks. Du meinst ja, der war eher unterm Radar. Deswegen in der Hinsicht.
Ja, aber Bro, ganz schnell, das ist ja meine Erwartung. Aber nach dem, was du dann gehört hast, als die ganzen Leute ihn auf 1 gepickt haben, hast du ja dann schon gedacht, dass er ein Scorer ist. Ich habe ja gesagt, ich kannte ihn gar nicht. Aber wenn du dir dann angeguckt hast, okay, ey, die ganzen Draft-Gurus reden über ihn, als wäre das ein Typ, der wirklich scoren kann, also in allen möglichen Lagen scoren kann, dann denkst du ja schon, dass da was kommt. Und dann kam ja nichts. Oder 7 Punkte im ersten Jahr. Hat auch nur 14 Spiele gespielt, aber im zweiten Jahr genau das Gleiche. Und Injuries gehören dazu. Kam halt nichts.
Ja.
Deswegen hätte ich da auch ein D gegeben. Ich will ihm kein F geben, weil F ist für mich halt, man muss halt sagen, ich glaube, letzte Woche haben wir irgendwo F gegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht sogar gerechtfertigt war, aber F würde ich echt geben, wenn es komplette Arbeitsverweigerung war.
Ich kann sogar sagen, F hat, ja, Dragan Bender halt.
Eigentlich. Ja, Dragan Bender hatten wir, glaube ich, ne? Ja.
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 Nee, F würde ich nicht geben.
Ja, Dragan Bender haben wir glatt F gegeben. Oh, da waren wir echt scheiße.
Nee, D ist okay.
Ja, D. D. D hätte ich auch gesagt. Dann hätte ich ihm insgesamt ein D plus gegeben. So wie es jetzt gerade hier aussieht. D plus, ja. C minus ist das wahrscheinlich. Aber ja, ich fasse mal zusammen. Fox hat ein A bekommen insgesamt von uns. Also glatter A, wirklich guter Draft. Josh Jackson hat ein C plus bekommen, wo man immer noch sagt, ist sogar noch recht nett. Man müsste, aber die ersten 4 Jahre ist halt wichtig und da war er da. Mhm.
Ja.
Das C plus, okay. Tatum ein glatter A. Ball genau das gleiche wie bei Jackson, eigentlich im gleichen Spektrum, so ein bisschen mit B-, ein bisschen besser, würde ich sogar sagen, als Jackson. Und Foles ist halt leider ein D+, vor allem, wenn man überlegt, dass er halt der erste Pick dieses Drafts war und wir werden noch andere First Picks rausholen oder beziehungsweise andere Draftspieler in den nächsten Wochen. Das wird jetzt nicht jede Woche kommen, damit ihr wisst, wir werden auch wieder andere Hauptthemen zwischendrin mal machen, weil das dann doch ein bisschen länger geht, aber damit man das so im Auge behält. Letzte Woche, nur zur Überblick, hat Chris Dunn von uns ein C- bekommen. Dragan Bender hat ein F bekommen. Jaylen Brown hat ein A bekommen. Vollkommen okay. Mhm. Ingram hat ein C bekommen. Und Simmons hat ein C bekommen. Wo ich jetzt sagen muss,
ja, im Vergleich muss auf jeden
Fall, wenn ich George Jackson ein C+ gebe, das ist halt jetzt das Gute, dann kann man das wieder so im Ganzen bewerten. Da müssen die beiden eigentlich ein B- bekommen, wenn Josh Jackson. Und
allgemein die Tatsache, dass Brandon Ingram auf einer Stufe ist mit Ben Simmons.
Das ist es. Warte. Die ersten 4 Jahre ist Ben Simmons besser gewesen als Ingram. Oder meinst du das?
Ja, gut, stimmt.
Ja.
Ja, aber ich habe wieder eine ganze Karriere.
Genau, das ist das. Man muss das immer aus dem Kopf kriegen. Die ersten 4 Jahre war Ben Simmons auf jeden Fall besser als Ingram. Es kam halt erst danach, ne? Da würde ich Ben Simmons auf jeden Fall auch wieder mehr geben. Wir haben ihm halt ein C gegeben, um ganz ehrlich zu sein, und da muss man auch fair bleiben, ein D beim Potenzial gegeben mit dem Simmons, weil Defense haben wir ihm zum Beispiel ein A gegeben, weil die Sixers sich halt im Jahr mehr erhofft haben einfach, dass da noch mehr kommt als das, was gekommen ist, was gut war, aber da hätte noch mehr kommen müssen. Aber ja, schaut euch gerne, hört euch gerne den Podcast von letzter Woche an, wie gesagt, damit ihr da nochmal einen Überblick habt. Und ich würde sagen, dann nächste Woche vielleicht den 18er Draft, aber vielleicht auch ein anderes Hauptthema, damit auch wieder ein bisschen Abwechslung da ist. Und jetzt gehen wir zu den Fragen von euch aus der Community da. Du hast 2, 3 Fragen.
Genau. Und zwar die erste Frage, wir starten direkt rein. _ Nico Fiss sagt, Clay Thompson, all-time nicht so gut, wie viele denken.
Je nachdem, was viele denken. Was denkst du denn?
Ist halt nach seinem Teamkollegen der beste Shooter aller Zeiten.
Meiner Meinung nach.
Ich weiß nicht, ob da ob es Leute gibt, die viel mehr von ihm denken. Er hat halt seine Momente, natürlich war halt nie. Und das habe ich damals schon gesagt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Aber ich habe gesagt, Bro, wenn er mal in einem Team alleine spielen würde, er könnte sie nicht carryen. Er könnte nicht der beste Spieler in seinem Team sein. Er könnte nicht der Scorer sein, der halt in Phasen sein kann, über mehrere Spiele so konstant, weil er einfach nicht so variabel ist, nicht so.
Er ist halt der krasseste einer der krassesten 3-and-D-Guys, die es gibt, weil seine Offense halt so verrückt gut ist, ne? Und ich finde das ein bisschen hart, wie wir gerade mit ihm ins Gericht steigen, weil am Ende des Tages ist er halt einer der besten Dreierschützen aller Zeiten und damit auch verdienterweise ist er ein Top-75-NBA-Spieler. Ja. Ich hoffe.
Du hoffst?
Ich hoffe.
Ist er?
Also ich nehme Klay Thompsons Karriere vor der Karriere von
Dame.
Frage?
Zeichen. Dame, meinst du? Ja.
Macht ihr das?
Ja, muss ja eigentlich. Weil, ne? Ich zeige gerade die 4 Finger, ne? Die er auch immer
zeigt. Ja, normal, das gehört halt nicht immer dazu, aber.
Ja, irgendwie doch.
Er ist kein Top 75 NBA-Spieler.
Ist er nicht? Okay.
Nee. Ja gut, guck mal, ganz schnell. Bevor er reinkommt, kommt Dwight rein. So, damit man das nicht vergisst. So, damit das erstmal fix ist. Aber, er ist auf jeden Fall einer der krassesten. Ich finde ein bisschen zu hart, wie manche mit ihm ins Gericht.
Melo ist drin, oder?
Melo ist in der Top 75.
Okay.
Why are you asking so? Melo ist drin.
Na, ich würde den noch reintun, Bruder, chill mal. Das war nicht so gemeint. Chill.
Okay.
Das ist seine Mutter beleidigt. Junge. Als nächstes
Sehr interessant. Von Elias Malik in ein 1v1 zwischen MVP und den Joker. Im Street Ball würde MVP Joker essen. Allein die Tatsache, dass er MVP schreibt, wir wissen, dass er ein bisschen biased ist und der Embiid-Fan ist.
Ja.
Also für alle, die nicht wissen, wer gemeint ist. Embiid oder Joker in einem 1v1 im Streetball-Game, wer gewinnt?
Im Streetball-Game würde Embiid ihn auf S. Ah, wobei, guck mal, wir hatten mal vor einem Jahr das Gespräch, da haben wir gesagt, Embiid ist so ein bisschen
Defense.
Dieses...
Nein, Defense, Bruder, denk an die Defense.
Ja, normal.
Kann er auch verteidigen.
Ja, normal.
Und Joker ist halt einer, wenn du ihn fragst, sagt er selber, ja. Okay, dann score ich halt nicht. Weil
ja.
In einem Team, so, er braucht halt das Team, um so gut zu sein. Weißt du, was ich meine? Ist halt wirklich so. Ne? Um halt individuell auch auf die Zahlen zu kommen. Nicht, dass er jetzt Stat-Padded, aber halt, ihr wisst, was ich meine. So, sein Spielstil ist halt der...
Ja. Aber kennst du das nicht halt diese... Nicht diese
also er hat natürlich die Moves, ne? Genau. Darf man nicht vergessen, sein Footwork ist crazy. Aber man muss halt auch an die Defense denken und andersrum auch, dass er halt Embiid dann verteidigen muss, ne?
Kennst du nicht diese Old Heads, gegen die du im Park spielst und die dich einfach komplett auseinandernehmen?
Ja, ja. Aber ich bin halt nicht... Ich hab nicht die Physis von Joel Embiid. So gegen diese Old Heads, Bruder.
True. Das war gerade ein richtig guter Punkt, ne? Mit dem Schwung, die Füße von Joel Embiid.
Ja.
Das fasst es halt schon so ein bisschen zusammen, ne?
Überleg mal, also ja. Wenn du das hättest, wäre ja nochmal was anderes, ne?
Ja. Joel Embiid ist halt, das ist halt schon, das grenzt an Verrücktheit, was der da dann, manchmal macht.
Ja. Und,
ich habe hier noch eine geile Frage. Ich glaube, die war nicht in der Liste.
Geht's um LeBron?
Nee.
Ach so, okay.
Von Marian, die war Privatnachricht, die ist mir vorhin spontan eingefallen, dass er die geschickt hat. Das ist immer ein bisschen schwer, nicht sauer sein, wenn ihr uns die Frage so stellt. Wir schreiben das oft auf, aber dann hast du im Pod halt oft die Fragen, die in der Box stehen. Und dann gehen
die manche schreiben ja auch, das ist ja auch richtig so, dass sie halt eine DM schreiben, weil es halt die Frage zu lang ist und dass man die ausformulieren muss.
Was schlau wäre, so als Tipp, damit man auf jeden Fall auf sicherer Seite ist, die DM schreiben, wenn das eine längere Frage ist, und dann in Stichpunkten in die Dings mit ganz unten Rest DM. So. Weil ich glaube, dann hat man es vielleicht noch ein bisschen mehr im Kopf, wenn die Frage ein bisschen länger ist, aber am besten ist immer, wenn die Frage recht kurz ist. So, seine Frage war, welcher Playoff-Run war am verrücktesten? Der Miami Heat Run 23, der Dallas Mavericks Run 2011, Detroit Pistons 2004, Raptors 19, oder Rockets 95?
Puh, nochmal vorlesen bitte.
Heat 23, Mavericks 11, Pistons 4. Also 100% 2004. Mavericks,
kannst du aufhören.
Ja, also ich würde jetzt auch nur einen nehmen, ne? Wir würden jetzt nicht ranken, aber Mavericks, ne?
100%.
Dallas war verrückt. Jimmy war krass, aber Jimmy ist halt auch die Sache, man darf nicht vergessen, die haben gegen einige verletzte Mannschaften gespielt. Ohne respektlos zu sein, haben sich trotzdem verdient.
Das ist das Ding.
Aber die haben gegen die Milwaukee Bucks gespielt, wenn ich mich nicht irre, wo Chris Middleton nicht da war, komplett raus. Fairerweise, bei dem war Tyler Hero auch raus, ne? Und gegen die Boston Celtics, da war irgendjemand verletzt, wollen wir gerade vergessen, wer. Aber ja, ich würde trotzdem Detroit, weil Houston weiß ich gar nicht, 95, keine Ahnung.
Du wirst Detroit, ich würde die Mavericks nehmen.
Ich wollte gerade sagen.
Weil allein, okay, Portland erste Runde, ne, musst du erstmal machen, ne, ja, trotzdem. Aber dann die Lakers gegen Kobe und
OKC.
Und dann halt OKC Young und dann OKC, Miami, Bruder.
Ja, Miami, verrückt. Also
Dirk, überleg mal, du hast Kobe rausgeschmissen, da hast du KD und Russ und James Harden rausgeschmissen und dann einfach mal. Also, nee, James Harden war nicht mehr da, glaube ich.
Nein, James Harden war da.
Oder? Doch, 2011 war da. Ja. Und dann die Big Three, Bruder.
Ja.
Crazy. Überleg mal.
Crazy shit. Crazy. Ja. James Harden war noch bis nächstes Jahr da. Ja, bis 2012. Ja. Und das ist ja geil. Ach, das waren gute Zeiten, Bro. Das waren gute Zeiten.
Miami damals hat in den ganzen Serien bis zu den Finals nur 3 Spiele verloren, ne?
Muss man überlegen. Ja, das war ja das. Deswegen
4-1 gewonnen.
Der, also die Spielweise, die Rick Carlisle da hingesetzt hat, die Defense gegen LeBron James. Ja. Alter, verrückt. Alle sagen immer, John Terry hat ihn richtig geil verteidigt, aber das war einfach eine geile Team-Defense. Darf man nicht vergessen. Richtig gut gemacht.
Ja. Aber im Nachhinein natürlich auch, muss man sagen, wir kommen wieder, das ist halt der Kreis der NBA irgendwie, wir kommen wieder auf LeBron zu sprechen. Das ist im Nachhinein eigentlich sogar gut, dass er verloren hat, sag ich dir so, wie es ist. Weil nach dem Dings, er ist erwachsener geworden mit D-Wade. Wir wissen noch die Story mit Dirk.
Ist er geworden, ja.
Und auch playing-wise mäßig,
ja.
Vom Game-Stil, dass er Back-to-the-Basket einfach mehr
Aber sein Legacy hat es ein bisschen gehittet.
Entwickelt.
Das darf man nicht vergessen.
Ja, natürlich.
Also ein bisschen ist noch nett. Wie gesagt, ich sag immer wieder, das war der größte Flame-Out eines Superstars, eines Kalibers.
Ja,
war
es auch.
Muss man halt fairerweise sagen.
Ja, war es auch.
War halt nicht gut, so.
Aber es passt halt zur Story, Bruder.
Ja, passt
halt das Ding. Nein, ja. Bruder, weil er kam ja zurück. Und dann,
wenn du einen Film schreibst, der wird krass.
Ja, ja.
So, der wird krass. Er kann ihn leider nicht so machen wie hier, The Last Dance, weil der ist so gut gemacht mit dem letzten Titel und dann den ganzen Aufbau von Start.
Ja,
aber, So, damit würde ich sagen, das war's von den Fragen. Und wir haben eine kleine Geschichtsstunde. Und zwar, es ist LeBron James. Wer sonst?
Yes.
Ich habe ein bisschen rausgesucht, wer denn dieser LeBron James ist. Es wird nichts Krasses, die meisten Sachen kennt ihr, aber ich dachte, zum Ende seiner 40.000 Mark gibt's noch was Cooles. Und zwar LeBron James, die Legende der Basketballgeschichte. Er hat gestern einen weiteren Meilenstein in seiner Basketballkarriere erreicht. Und zwar die 40.000 Punkte Marke hat er durchbrochen. Oder vorgestern, für euch vielleicht sogar vorgestern. Diese Leistung ist nicht nur ein weiteres Kapitel in der Geschichte dieses Athleten. Es ist auch ein bisschen so ein Schlusspunkt. Ist noch nicht das Ende, aber so ein bisschen so ein Schlusspunkt für das, was er einfach alles in der Karriere gemacht hat. Der Reporter hat ihn gefragt, was würdest du deinem Rookie LeBron sagen? Und dann hat er gesagt, was soll ich ihm viel sagen? Rookie LeBron hat echt das gemacht, was er machen sollte. Weil wie viele Spieler kamen mit so viel Druck rein? Und das hat er nicht alleine geschafft, der kleine LeBron. Er hatte seine Familie, seine Mutter, die ihn alleine aufgezogen hat. Er hatte, und das ist so wichtig, Männer da draußen, auch die Frauen da draußen, sucht euch saubere Partner. Er hatte mit, wie heißt sie nochmal?
Seine Frau?
Ja.
Irgendwas
mit S. Miss James einfach. Savannah James, ne? Ich sag's euch ehrlich, wenn ich Savannah James sehe und wie sie drauf ist, wie sie sich benimmt mit den Kindern, er hat die perfekte Frau gehabt. Wirklich. Also wirklich für sich gehabt, die für ihn auch da war und er hat auch selber gesagt, die ihn immer wieder runtergeholt hat. Kennengelernt hat er sie in der Highschool. Und zwar in St. Vincent St. Mary's High School in Akron, Ohio, wo er bereits als Teenager die Aufmerksamkeit der Basketballwelt auf sich gezogen hat. Wer die Stories kennt, ich glaube kaum ein Spieler, er hatte seine Highschool-Spiele schon nationwide ausgestrahlt. Ja. Als er dann gegen Melo in der Highschool im letzten Jahr gespielt hat, das hat halb Amerika gesehen, das Spiel. Müsst ihr euch mal vorstellen. Das waren die mit Abstand beiden größten Youngstars Amerikas. Und die haben es dann auch im Rookie-Jahr so weitergezogen. Und woran das lag, ist natürlich seine Größe, seine Athletik und sein Blick aufs Spiel. Ne? Es, wie ihr seht, ist nicht nur Point Guard, Small Forward, Center. Jede Position hat er schon gespielt in der NBA. Als er 2003 direkt nach dem Abschluss in die NBA eintrat, wurde er als erster Spieler ausgewählt. Die Cleveland Cavaliers begrüßten ihn mit offenen Armen, denn er ist ein homegrown Guy, kam aus Akron, Ohio, nicht weit entfernt von Cleveland. Und schon in seiner ersten Saison brach er halt jegliche Rekorde für Rookies. Hatte, glaube ich, insgesamt sogar 20-5-4, also auf die ganze Saison, oder 20-5-5, wenn ich mich nicht sogar irre, auf die Saison über hinsehen. Ist Rookie des Jahres geworden. Bis heute sind viele ein bisschen genervt, dass das kein Co-Rookie mit Melo wurde, weil der auch so krasse Zahlen aufgelegt hatte. James' Reise durch die NBA war geprägt von unzähligen Auszeichnungen. Ne? 4 NBA-Titel. Er hat 19 All-Star Teilnahme oder 20, ich glaube, das war jetzt seine 20. All-Star-Teilnahme dieses Jahr. 4 NBA-Titel, hat auch 4 MVPs, war 4-mal Finals-MVP auch. Seine 4 Regular-Season-MVPs hat er 2009, 2010, 2011 und 2008, 2009, 2011 und 2012 geholt. Er hat die Miami Heat zur Meisterschaft geführt, er hat Cleveland zur Meisterschaft geführt. Wie, was hat er nochmal geschrien? Nach dem Sieg?
Wann?
Cleveland.
This is for you.
Ah, haltet eure Ohren zu. Cleveland! This is for you! So, er führte beide zur Meisterschaft. Aber, und das ist das, was ich an LeBron James so viel krasser finde, als das, was andere gemacht haben. Kurzer Recap. Bei Michael Jordan wurde oft kritisiert, dass er alles nur auf Basketball konzentriert hat. Und ich finde diese Einstellung, also immer wenn er gefragt hat, ey, in den 90ern vor allem, ne, mit dem ganzen Stress mit der Polizei und den Problemen in einigen Bezirken, vor allem in L.A. und sonst wo in den Großstädten, wurde oft gefragt, was sagst du dazu? Und seine Antwort war oft so insgeheim immer, das Ganze macht mir kein Geld, so, weißt du? Das hat nichts mit Basketball zu tun. Und ich persönlich mag die Einstellung nicht. Wenn du so eine Plattform bekommst, da musst du die auch ordentlich nutzen, bin ich ganz ehrlich, ja, bin stimmt. Ich der Meinung. Und LeBron James, kein Mensch hat sie besser genutzt als er, muss man ganz 100%. Ehrlich sagen. Er ist wahrscheinlich der krasseste in dieser Hinsicht. Philanthrop, also hat auch Geld gemacht und trotzdem die Plattform genutzt. Also man kann beides machen, ne? Der sich leidenschaftlich für die Bildung einsetzt, hat ja seine Schule da und hat genug Gemeinschaftsentwicklungsprojekte gestartet. Er hat eine eigene Stiftung, die LeBron James Family Foundation, zahlreiche Programme ins Leben gerufen. Er ist einer der einflussreichsten Persönlichkeiten im Sport aller Zeiten und hat in Amerika mit dazu geholfen, dass sie einen politischen und einen sozialen Wandel ein wenig in die Startlöcher gebracht haben. Er spricht Themen an wie Rassismus, Gleichberechtigung, Bildungschancen und ist dabei immer eine große Führungsrolle. So, LeBron James, 40.000 Punkte, hat wieder erneut bewiesen, dass er nicht nur einer der besten Basketballspieler ist, sondern auch eine inspirierende Figur mit Entschlossenheit und allem Möglichen, was du brauchst, um Spitzenleistungen in der Welt des Sports zu bringen. Er ist einfach einer der größten Sportler aller Zeiten. Und
hier. Das Klatschen für LeBron und James.
Ich hatte letztens die Story bei Steak and Lobster gemacht und ich sag ganz ehrlich, LeBron James ist nicht nur ein Spieler, an den sich jeder Sportler ein Beispiel nehmen sollte, weil natürlich, wenn du rein sportlich guckst, solltest du dir ein Beispiel nehmen, seine Art, wie er trainiert, etc., etc. Aber ich glaube, das ist ein Typ, an dem sich einfach jeder ein Beispiel nehmen sollte.
Mhm.
Einfach jeder. Der Mann wird nicht müde. 21 Jahre lang. Ja, 21 krass. Jahre lang. Auf höchstem Niveau.
Erinnerst du dich an diesen einen Tweet, an den legendären von irgendeinem Typen, der geschrieben hat, das war halt jetzt, wann war das jetzt? Ja, also vor 9 Jahren halt, auf jeden Fall, als LeBron 30 war.
Mhm.
Ey, LeBron James ist jetzt 30. Wir haben das jetzt nicht mehr so lange, diese Fuckery, hat er so gesagt.
Ja.
No longer. Und jetzt, guck mal, im Nachhinein, überleg mal, er hat geschrieben, dass er 30 ist und das ist ja nicht mehr so lange, weil man denkt, okay, noch 4-5 Saisons ungefähr und dann ist er vorbei, und dann hört er auf. Bro, still going strong.
Still going strong. Also, er wird uns noch lange auf die Nerven gehen, sage ich. Ich denke mal, und da spreche ich für alle, ich glaube, das wird wie mit LeBron, mit Messi und Ronaldo. Maximal nächstes Jahr.
Was meinst du jetzt?
Na, nicht maximal nächstes Jahr. Ich glaube, 2 Jahre noch.
Ich glaube, ja, übernächste Saison ist seine letzte Saison.
Genau.
Nächste Saison spielt er komplett.
Ja.
Dann kommt Bronny, spielt ein Jahr, fertig.
Und dann fertig. Und genau das gleiche glaube ich halt auch bei Ronaldo. Nächstes Jahr und das Jahr danach ist seine letzte. Und bei Messi bin ich noch am Zweifeln, da könnte ich mir sogar vorstellen, nächstes Jahr ist seine letzte.
Glaube ich auch, könnte so gut sein, ja.
Ja, deswegen. Aber gut, das war's von Steak and Lobster. Yes. Wir haben wieder eine ganze Folge durch. War eine coole Folge, ein bisschen LeBron James gewidmet. ein bisschen über den aktuellen Stand der NBA gesprochen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt uns gerne eine Nachricht, was wir besser machen können, was euch gefallen hat, was euch vielleicht nicht so gefallen hat. Themenideen, Geschichtsstunden, gerne. Spielideen, gerne. Und ansonsten habe ich eigentlich nicht mehr viel, denn ihr hört uns schon nächste Woche wieder. Am Wochenende kommt das der letzte Teil des Steak & Lobster Top 10 Reihe. Für alle, die das auch gucken unter euch, ihr hattet ja einige Kritik. Wir haben uns das zu Herzen genommen. Wir hatten eine riesige Diskussion. Oder nicht eine Diskussion, wir haben darüber gesprochen. Also es kommt der letzte Teil und nächste Woche kommt auch noch ein geiles Video. Deswegen würde ich sagen, Wes, das war's von Steak & Lobster.
Das Beste vom Besten.
Haut rein, ciao und tschüss.
Tschüssi.